Stellst du was aus? Ja.
Ich
Na,
glaube nicht.
also normal nicht. Also.
Na, wirklich. Da kann jeder das genauestens sehen, was da irgendwelche Sachen. Ich habe keine Leute ausgerichtet. Gell?
Nee,
Na,
nee,
eigentlich nicht.
Na, na, gell.
Na, hast wirklich nicht gemacht. Na.
Herzlich willkommen zu Total Verunsichert, dem RV-Podcast, Folge 20 haben wir heute. Hier im, Achtung, Super Sound Studio in Erding begrüße ich wieder ganz herzlich den Wolfgang Hofer. Servus Wolfi.
Hallo Alex, grüß dich.
Und warum sage ich jetzt, ich betone Super Sound Studios?
Ja, da ist natürlich, die Frage ist groß und mächtig und die Antwort ist nicht unmächtiger. Wir haben heute jemanden mit dabei in unserem Podcast, der gute 2 Stunden dauern wird, der einigen ERV-Fans mit Sicherheit bekannt sein dürfte, zumindest denen, die wo generell einmal manchmal in die Booklets reinschauen. Mhm. Wir haben heute ein Interview mit dem Andy Beit.
Mhm. Genau, Andy Beit ist sozusagen ja eigentlich ein Musiker, Produzent, Toningenieur. Also er ist, kann man jetzt sagen, Musiker, hat für die ERV am Anfang auch produziert, also zum Beispiel das Café Passé Album ist komplett in seinem Studio entstanden und das Studio, das ist das Magic Sound Studio, das er zusammen mit dem Boris Bukowski gegründet hat. Da werden wir dann später auch hören, wie das zustande gekommen ist. Da gibt es einige schöne Geschichten zu erzählen. Ja genau, und also Café Passé ist in Magic Sound Studio entstanden, dann später einige Songs noch für Spitalo Fatalo sind auch da in diesem Studio entstanden. Später gab es dann nochmal Zusammenarbeit bei Watumba.
Im Himmel ist die Hölle los.
Im Himmel ist die Hölle los. Es gibt auch noch andere Begegnungen mit der ERV auf eine andere Art und Weise, nämlich das Lied Eddie von Nie wieder Kunst ist eigentlich geschrieben worden für Blue Tier and the Coco Band und da wiederum war der Andy Beit dabei und hat auch die Komposition von dem Lied gemacht. Das sind so die Berührungen mit der ERV und es ist natürlich jemand auch, der aus dem großen Dunstkreis der Musiker in der Steiermark kommt, hat in allen möglichen Projekten und Formationen mitgemacht, als Musiker, als Produzent, als Komponist. Unter anderem mit STS, mit Karl Peyer, mit Boris Bukowski, mit der ERV.
Mit Wilfried.
Mit Wilfried. Also die Berührungen mit den anderen großen Stars sind vielfältig. All das werden wir jetzt heute dann, werdet ihr dann jetzt dann hören.
Genau, auch die Dinge, was er dann in Zukunft vorhat, was er aktuell macht.
Genau.
Und sehr, sehr schöne Storys aus dem Nähkästchen, mhm, die man bestimmt so noch nie gehört hat.
Genau. Ich werde auch so diverse Hintergrundinformationen dann noch verlinken. Also wenn ihr euch, wenn da jetzt manche Bandnamen oder Begriffe, Namen fallen, die ihr jetzt noch nicht kennt, also ich werde die alle dann, oder alle möchte ich jetzt nicht versprechen, aber zumindest die, über die wir speziell sprechen, werde ich da alles irgendwie Informationen noch verlinken, damit ihr euch da auch noch weiter informieren könnt. Und jetzt viel Spaß mit dem Interview.
Ja, grüß Gott.
Ja, hallo.
Ja, hallo. Ich habe die erste Frage mir mal aufgeschrieben, du warst in sehr vielen Bands dabei. Also von Magic über Maschun zur Coco Band und. Da stellt man schon fest, die Österreicher, die sind sehr eng verwachsen miteinander. Das ist so, scheinbar trifft man immer wieder auf die gleichen Leute. Wie kann man sich das vorstellen generell? Wie ist das in Österreich?
Ich kann es für Österreich kann ich nicht so sagen, ich kann es eher sagen für die Steiermark. Also ich meine, für die in der Steiermark waren wir also an sich von Magic angefangen natürlich alle. Die Leute, die bei Magic gespielt haben, waren ja unter anderem der Bukowski. Und also von, das hat jetzt erst Magic 69 geheißen. Da hat der Dimischl auch mitgespielt. Der Dimischl war Sänger. Das wisst ihr wahrscheinlich, oder?
Mhm.
Die, das war, das, ich würde sagen, dass es ein Inzuchtverein ist. Ne? Nein, das ist es nicht, aber ich meine, das waren nicht alles, das sind ja alles gute Bekannte und so weiter. Und das hat sich halt immer dann weiterentwickelt. Und ob es jetzt mit Magic war, wo dann der Bukowski als Sänger war, wo dann ich mit Bukowski zusammen das Studio auch gemacht habe, wo wir dann halt auch weiter produziert haben, gewisse Leute, also ob es jetzt der Karl Bayer damals war, der Bukowski selber, Coco Band und viele andere Leute und auch ERV. Ne?
Wie kann man sich das generell vorstellen? Ihr habt ja das Produzieren, Spielen, miteinander leben, das fühlt sich teilweise wie so eine große Familie da in der Steiermark.
Ja, das kann man schon sagen. Das kann man sagen. Das kann man sagen, das ist sicher. Das ist also, das war einfach so. Ich meine, ich kann da dahin nicht mehr sagen, weil ich meine, das ist alles gute Freunde. Alles gute Freunde. Und noch immer gute Freunde.
Ja, das ist wichtig.
Ja, wobei man würde eigentlich meinen, es sind ja doch teilweise ja Künstler, die ja immer ein bisschen in unterschiedlichen Richtungen unterwegs sind, aber das scheint überhaupt kein Thema dann zu sein. Also man kennt sich und.
Unterschiedliche Richtungen, ich meine, ich sage mal, wir haben, als der Bukowski und ich damals den Karl Bayer gemacht haben mit seinen Romeo und Julia und so weiter, da hat zum Beispiel das Romeo und Julia hat der Nino Holm die Musik geschrieben und Thomas Spitzer den Text. Das war überhaupt, oder wir haben damals auch gemacht, der Bukowski und ich, also die Gruppe Fetz, das wird euch wahrscheinlich nichts sagen, willst du eine Banane, haben die gehabt?
Ja, doch.
Wir kennen es sogar.
Ja.
Vielleicht, ja. Das war auch die, da hat so die meisten Texte der Spitzer geschrieben und der Bukowski da wieder. Und zum Teil auch Schiefkowitz natürlich und diese ganzen die SDS haben wir sowieso auch damals, da waren sie noch nicht so bekannt, sogar bei Magic immer den Chor gesungen.
Ah, das ist interessant.
Okay. Das wusste ich gar nicht.
Aha. Interessant. Ah, das ist schon, das sieht man dann. Also dann, wenn man auf die alten LPs schaut, dann sieht man, zum Teil hat der Schiefkowitz auch ein paar Texte geschrieben und die Chöre sind meistens von SDS gesungen, weil der Bukowski alleine nicht Chor singen und wir haben auch nicht so viel gesungen.
Fangen wir mal, also wir haben uns vorgenommen, ja, dass wir so ein bisschen chronologisch vorgehen. Wie waren so überhaupt deine ersten, sagen wir mal, musikalischen Gehversuche? Also es gab ja da die Starfighters 67 und dann irgendwie Magic 69. Was war da so zuerst?
Woher wisst ihr das alles?
Ja, wir kennen uns aus.
Starfighters 67, da habe ich zusammengespielt, damals mit dem Pepsch Jandelsitz, der Komponist von Fürstenfeld ist. Das war der Gitarrist und der Gitarrist ist da haben wir eine Zeit lang halt im Burgenland umeinander gespielt halt und der Pepsch ist ja dann später zur Music Machine gegangen. Ne? Damals Music Machine und wo sie dann später dann also die Maschun gebildet haben, wo der Gerd Steinbecker dann der Sänger war. Also es ist quasi die Family. Ne?
Ja, man merkt es. Ja. Aber das heißt, also so Starfight, das war so die erste Band, wo du unterwegs warst?
Ich suche noch 8 Jahren Klavierunterricht, Klassik, wo ich dann eigentlich nicht gewusst habe, wo der Pepsch dann gesagt hat, also der Peter Jandl sitzt dann zu mir gesagt hat, du spiel E, A, also Akkord E und dann A. Und ich weiß es nicht. Ich habe klassisch, dann machst du Etüden oder sonst. Und damals war es also so, dass ich dann in der Musikschule das also auch stur auf Klassik war. Dadurch habe ich überhaupt keine Ahnung von irgendwelchen Akkorden gehabt und so weiter. Und so. Das ist dann erst gekommen mit der Zeit. Und auch, dass man frei spielt. Das ist es. Das ist man improvisiert und so weiter. Das war ja damals eigentlich mit Starfighters und später bei Magic 69, wo wir doch sehr viel gespielt haben, war die Improvisation ein ganz wichtiger Teil. Und da habe ich schon viel gelernt.
Also habt ihr da so bei Starfighters auch selber geschrieben und selber eigene Sachen auch gespielt? Oder?
Wir haben ein paar Nummern uns versucht bei Starfighters. Da ist aber nie was Richtiges rausgekommen. Es ist erst bei Magic 69 dann, wo ich dann später, also dann gleich übergangslos sozusagen mitgespielt habe, da haben wir ja die erste Single Wirtekassen. Das war Life is Only a Game und Skybreak. Und Skybreak habe sogar ich geschrieben, die Nummer. Das war da war ich 20. Ne? Da macht man halt so Texte wie ein Krieg wird, there will be no war again because the The sky is lying on the ground.
Ja, immerhin.
So wie man das halt, no bombs are falling again, because the sky lies on the ground. So wie man sich das halt vorstellt.
Jetzt muss ich auch nochmal zur Magic fragen. Also erstens einmal, mich interessiert, wie seid ihr auf den Namen gekommen? Also Magic 69
war deswegen, weil es also an sich im Jahre 69 sozusagen gegründet worden ist, Magic 69.
Ah, okay.
Das war, und Magic ist dann später dann, wir haben einfach das 69 dann weggelassen, als wir ein bisschen, wie soll man sagen, mehr in Österreich unterwegs waren.
Mhm. Okay.
69, das war damals so in der Starfighter 67 und Magic 69 und irgendwann einmal erst dann Magic 71 oder was war. Das ist einfach dann zu Magic geworden.
Da war ja damals der Karl Peyer, habe ich gelesen, auch schon irgendwie mit dabei in dieser ganzen. Ja,
der Karl war vorher, kurz bevor ich zu Magic gekommen bin, hat es diese Magic 69 ja auch schon gegeben, ein halbes Jahr. Da hat der Bayerl-Karl also gesungen und mit dem Silbert Gunther, glaube ich, hat der Kassen, das war der Keyboarder. Und als ich gekommen bin, haben sich der Silbert Gunther und der Bayerl-Karl abgesagt. Die haben dann nichts mehr da. Aber ich würde nicht sagen, dass ich der Grund war, dass ich dann dazugekommen bin, das hoffe ich doch nicht, weil ich bin mit dem Karl noch immer. Aber es war halt dann so, dass man halt dann ein bisschen mehr instrumental Sachen und mehr auf die Musik geachtet haben. Als mit Karl war es immer so, dass man eher so Soul-Nummern gemacht hat. Also ich habe selber mit Karl nie zusammengespielt. Also als ich dazugekommen bin zum Magic 69, ist der Karl weggekommen.
Wie war das generell? Wie hat sich die Band so gefunden dann? Ist das einmal so auf teilweise Annosen oder hat man sich da einfach dann wieder gesagt, du, jetzt brauchen wir gerade einen Schlagzeuger, weil der gerade aufgehört hat. Wo ist denn ein guter?
Nein, das war nicht so. Also ich meine, es war dann später, also ich sage jetzt einmal, das hat bei Magic, am Anfang hat bei Magic ja der Summer Peter Schlagzeug gespielt. Und der ist dann später, also damals hat parallel zu Magic, 69 hat damals auch die Music Machine gespielt. Und bei der Music Machine war sozusagen der Schlagzeuger der Bukowski. Mhm. Und Gitarre der Jandrisitz, also mit dem ich da bei Starfighter 67 gespielt habe, und Bass der Wippel Hans-Peter. Und das war dann so, dass sie dann diese Music Machine aufgelöst haben und sozusagen eine neue Gruppe gegründet haben, die hat Maschun geheißen. Das war dann Sänger, der Gerd Steinbecker, und dann ist der Schlagzeuger, der Peter Sammer, sozusagen weggegangen zu Maschun von uns. Also von Magic zu Maschun gegangen, der Schlagzeuger und der Bosch Franz. Ja, genau. Und wir haben damals gesagt, ja, ich meine, wir brauchen jetzt einen Schlagzeuger, jetzt nehmen wir den Bukowski, vielleicht hat er Lust. Und der Bukowski hat dann Lust gehabt und hat Schlagzeug gespielt, dann bis 1974 hat Schlagzeug immer der Bukowski gespielt. Da haben wir auch die erste Single gemacht, die mit Magic, das Cadillac hat das geheißen. Da hat dann der Dimischl eigentlich den Hauptgesang gehabt.
Das ist ja auch ein bisschen ungewöhnlich, muss ich sagen, dass quasi ein Schlagzeuger später zum Sänger kommt. Das ist jetzt eher nicht so die Regel.
Das war eine andere Geschichte. Wir haben ja die erste LP, die wir aufgenommen haben, die haben wir in München aufgenommen, in den Union Studios, die hat geheißen, ich bin müde. Da war es geplant, dass man an sich immer dass der Dimischl Günther das singt. Also was die ganzen Nummern singt. Unter anderem singen auf der ersten LP auch Nummern, die der Günther dann singt. Das ist zum Beispiel der Tänzer vom Ballett und ein paar andere Sachen auch. Und da war es aber dann so, dass unser Plattenchef, das der Kassel, der Dominik Mignieu hat der Kassel, genau, der hat dann irgendein Demo-Gesang gehört vom Bukowski, weil der Dimischl Günther daheim in Fürstenfeld war. München gefahren ist. Deswegen hat der Bukowski dann raufgesungen, das Kokain zum Beispiel, und ein paar andere Sachen als Demo-Gesang im Union-Studio, weil man der Plattenfirma was vorspielen haben wollen. Die haben ja viel Zeit dafür. Und dann hat der Mignieu, also der Chef, hat gesagt, ja wow, wer singt denn da? Und so weiter. Das dieser Sänger muss singen, nicht mischen. Das war irgendwie, ja, irgendwie war es was relativ unangenehm, weil man der Günther, schon, wir waren das so gewohnt, dass der Günther singt. Mhm. Ne? Und die Plattenfirma aber darauf bestanden hat, dass der Bukowski singt. Und das war dann der Grund, dass wir dann, also dass der Bukowski, der Boris dann sozusagen Sänger geworden ist. Und der Schlagzeuger ist dann damals eingestiegen, dann der Fritz Matzka, der leider schon verstorben ist. Und als Gitarristen haben wir gehabt dann nicht mehr den Fuchs Gerhard, sondern den Robi Musenbichler, der zeitlang in Deutschland ja viel gemacht hat, Doki. Und jetzt empfindlich Gitarre spielt. Mhm.
Genau, das wäre jetzt eigentlich auch die nächste Frage gewesen. Hast selber super übergeleitet. Wäre nämlich genau das gewesen. Robi Musenbichler ist ja auch begnadeter Studiomusiker, also den liest man ja wirklich, und wir haben einiges an österreichischen Platten beide, liest man ja fast auf jeder Platte, die von irgendeinem Österreicher gemacht worden ist, als Studiomusiker.
Der Robi, den haben wir eigentlich immer, der hat Magic entdeckt. Wir haben ihn damals, also dann der Bukowski und ich haben gesagt, wir brauchen irgendeinen Gitarristen, der irgendwie, ja, der uns besser gefällt als der Fuchs Gerhard. Das war halt damals, also war halt immer die Zeit. Und da gibt es in Knittelfeld oben einen ganzen Jungen, der spielt gut Gitarre. Dann haben wir uns geholt und so weiter, und dann waren wir eigentlich sehr begeistert. Und der Robert war auch total begeistert, und seitdem war der Robert dabei. Mhm. Der hat dann ja bis die ersten zwei LPs mit Magic dann ja auch gespielt hat. Und dann, also mit dem Matzka dann in Mönchengladbach geblieben. Also in Frankfurt draußen. Weil die zweite LP haben wir ja damals in Frankfurt aufgenommen.
Ah ja. Aber der Musenbichler, der hat ja, glaube ich, nie solomäßig groß dann Karriere gemacht, oder?
Nein, eigentlich nicht. Der Robert ist ein sehr guter, meiner Meinung nach ein sehr guter, wirklich ausgezeichneter Gitarrist. Nur, also ich meine, jetzt als Solo-Künstler, hätte ich ihn mir auch nie vorstellen können, muss ich sagen.
Okay.
Zwar Sachen probiert, immer so, aber das ist immer so, weil als Solo-Künstler musst du eine Stimme haben, die sehr, sehr eigenartig ist. Nicht? Wenn man schaut, also ich sage jetzt, der Bukowski hat eine ganz eigene Stimme.
Stimmt.
Der Timi hat auch eine ganz eigene Stimme, das ist eine klare Stimme, das ist bei SDS genau diese Ergänzung. Und oder der Klaus, der Eberhardinger, hat ja, ich meine, seine Quarkstimme ist einfach unverkennbar. Quarkstimme.
ein zweiter Name, der wo auch noch oft auftaucht, ist der Freddy Tessele.
Freddy Tessele, der ist noch ein Robert dann gekommen, als Ersatz.
Und glaube ich, ist auch oft so in Studios unterwegs alles.
Ja. Also den haben auch wir sozusagen, bei uns ist auch noch sehr jung, als er bei uns dabei war, und hat dann auch, als der Bukowski und ich damals unser Studio angefangen haben, hat er auch viel mitgearbeitet.
Bei Magic, da gibt es noch so eine schöne Geschichte, irgendwie mit diesem Brand, den es da in so einem ehemaligen Kino gab.
Wo es dieses tolle Poster gibt.
Genau, ja, wo dann sozusagen alle ganz stolz in der Ruine dann sich fotografieren haben lassen. Und
das ist so gut, stolz ist gut. Naja, ich meine, das war so eine Geschichte, ich mein, die wird sie vielleicht kennen, ich meine, wie es war. Ich habe damals in einem alten Kino in Graz sozusagen geprobt, das hat der Gemeinde gehört, und haben damals das war im Winter, eher im Winter, Frühjahr schon, immer natürlich geheizt, diesen alten Ofen im Kino. So wie man es, Kinos werden Sie nicht kennen, das war so ein richtiger, großer, gusseiserner Ofen. Und der Boden war damals ja nicht, also der war so mit ich weiß nicht, mit Teer oder was der eingelassen war. Also mit irgendwas eingelassen, das war immer so dunkel. Und da haben halt wir geprobt, und wir haben halt dann dort eingeheizt, auch immer fleißig, genau nach Vorschrift. Und eines Tages ist dann der Timischl Günther und ich, also ich habe ein Gasonier in Graz gehabt, und wenn wir geprobt haben, habe ich den Timischl Günther bei mir auch übernachten lassen, damit er nicht immer für Fürstenfeld draufkommt. Also wenn er für Fürstenfeld, Geld haben wir ja keins gehabt, nicht immer viel, dass man immer mit dem Auto hin und her fährt. Das ist nicht gegangen. Jedenfalls der Gassonier und der Günther und ich, also sozusagen uns die Nacht verbracht und plötzlich in der Früh, ich glaube um 6 war das, es pumpert an der Tür und da gehe ich zur Tür, mach auf, steht der Bukowski vor der Tür und sagt, Burschen, wir sind abbrennt. Hab ich gesagt, machst du einen Schmäh, gell? 6 in der Früh steht einer, ich meine, vielleicht ist er, hat er die Nacht durchgemacht und ist betrunken. Da habe ich dann blöden Schmäh erzählt. Aber nein, es war wirklich hart. Wir sind dann, dass wir rausgefahren sind dann und da war wirklich alles verbrannt. Es war, es war nicht verbrannt mit, also es war eher ein Kimbrand, also das heißt, es ist eigentlich alles geschmolzen gewesen. Das Schlagzeug war nur mehr, hat so ein durchsichtiges Ludwig-Schlagzeug gehabt, das kann ich mich gerade noch erinnern, da waren nur mehr die Metallreifen übrig. Das andere war alles weg.
Ja, Wahnsinn, ja.
Vom Musenbichler seiner Gitarre war der Hals weg. Da war es richtig. Meine Orgel hat ausgeschaut, meine Orgel und mein Klavinett, die haben ausgeschaut mit Tropfkerzen. Das hat ausgeschaut, so ein Foto, das ist runtergeflossen, schwarz-weiß.
Also, ja, Wahnsinn.
Es war ja wirklich eine sehr große Hitze. Das Mischpult, was wir damals gehabt haben, das ist ja offen gestanden. Das hat dann die Potentiometer, die vorne rausstehen, haben ausgeschaut, wie diese Scherzartikel, diese Hütchen, was ist da manchmal, wenn man die anzündet, da kommt da so ein Würstel raus. Ne?
Oje, Wahnsinn eigentlich.
Aber wie ist das dann passiert so?
Das war eine Verpuffung. Nicht durch unsere Schuld, sondern durch die Schuld von der Gemeinde, die an sich nicht damals keinen Raffenkehrer tut. Bestellt hat gehabt und wir natürlich in guten Glaubens, weil wir haben ja Miete gezahlt und dort einkatzt. Und ist dann irgendwann einmal ist das oben dann zum Verschluss gekommen beim Kamin. Dann unten raus, also hat sich das fast explodiert und es hat die Glut raus und das hat dann den Brand verursacht. Zum Glück war zum Glück, wir sind natürlich, unser Anlag ist komplett abbrennt und der Wilfried, der hat ja auch den gleichen geprobt, weil wir zusammen geprobt haben, der hat auf der einen Seite den Kinos und wir auf der anderen Seite. Und der war zum Glück auf Tour sozusagen.
Ja, es war ja überhaupt Glück, dass keiner drin war, wie es angefangen hat zum Brennen.
Naja, das hätte man dann hätte man es wahrscheinlich verhindern können.
Achso, weil es so schleichend so geglüht hat. Bloß.
Ja, wenn da die Glut rauskommt, hätte man die Glut also wahrscheinlich dann entfernen können. Aber wir haben ja den Ofen zugemacht und dann der Ofen glüht halt noch weiter, brennt noch weiter, wenn wir aufhören zu proben.
Ja, genau.
Es sind zum Teil aber noch Sachen sogar gegangen, bei irgendwelchen Exponentialboxen, wo die Lautsprecher noch in Ordnung sind. Da war noch vorne die Box ziemlich verkauft, aber die Lautsprecher, die sind ja gewohnt, dass sie so ein Hitz vertrauen.
Erstaunlich. Ja, bei Magic, du hast ja vorher erzählt von Bukowski, wie der dazugekommen ist und auch mit dem, dass das Kokain da ja auch schon mal anscheinend auf dem Album drauf war. Das habe ich ja ganz interessant gefunden, dass da eigentlich ein Album bei Magic rausgekommen ist, das eigentlich deutschsprachig war. Wie ist denn da überhaupt dann dazugekommen? War das irgendwie so Vorliebe vom Bukowski? Oder?
Ja, es war Vorliebe von Bukowski an sich, weil er deutsche Texte gemacht hat. Er hat damals, wir mit Magic, bevor wir die erste LP gemacht haben, eigentlich schon live relativ gute Erfolge gehabt mit, da haben wir gehabt, also die Puppe hat das geheißen, das war die erste deutsche Single, die wir gemacht haben. Wir haben zuerst vorher nur 2 englische Singles gemacht, das war Good Times. Good Times war genau dort, dass der Brand war, weil das Good Times Cover ist eigentlich genau das, was damals die Humanik, dieses, wo man dann so sitzen da im Rauch und so.
Ja, ja.
Und später dann ist die nächste, war die Puppe. Das ist die schönste in der Truppe und so. Und das war eigentlich relativ erfolgreich und dann haben wir eigentlich auch weiter Deutsch gemacht, weil der Bukowski hat da was geschrieben, den Titel der Fritze mit der Spritze. Dann Kokain, was haben wir gehabt, der Tänzer vom Ballett, haben auch schon live, bevor wir die LP gemacht haben, schon gespielt. So ein Problem gehabt haben mit unserem neuen Plattenchef, also mit unserem damaligen Plattenchef, das war der Franz Josef Wallner, der war vor, vor dem Dominique Mignot und den haben wir, die haben das wohl als Single machen. Und der hat sich dann persönlich angegriffen gefühlt von dieser.
Wieso das?
Ja, ich meine, das ist der Tänzer vom Ballett, wenn du dir den Text anhörst, handelt von irgendwie, war gestern unheimlich sexy, das kommt vom sexuellen Kontakt und so weiter.
Also.
Irgendwie ist es gegen irgendeinen Schwulen, also nicht gegen, sondern es handelt jetzt an Schwulen sozusagen. Und Josef Wallner hat sich angegriffen von der Musiker. Und dann ist später dann der Dominique Mignot aus der Franzose gekommen, der dann der sehr, das war irgendwie der Adeliger, dem hat das riesig nicht gut gefallen. Der hat auch Kokain damals. Was da kommt, das war auf der ersten, auf der ich bemühe, sind eigentlich sehr viel Scheiben drauf und sehr viele Titel drauf, die der Bukowski ja später für seine Solo-Sachen ja auch verwendet hat.
Ja.
Also, auch auf der zweiten ist drauf Fandango zum Beispiel. Auf der Herzflimmern ist Fandango auch schon drauf. In einer komischen Version zwar, weil der Bukowski noch viel besser gemacht.
Die Idee gab es aber nie, dass man mal die alten Platten wieder digitalisiert und nochmal zur Verfügung stellt, oder?
Ja, das gibt es eh. Das, also, ich meine, es hat sogar von der Ich bin müde, hat es eine CD gegeben. Die habe ich sogar noch, die gemacht worden ist, das war 1992, ist da eine CD rausgekommen, die halt den heutigen Werten nicht mehr ganz entspricht, also allein vom Sound her. Weil da sind wirklich die CDs genauso geworden, wie man dann sagt, ich meine, dass die CDs also ganz, ganz viel schlechter gingen als Schallplatten. Das ist wirklich der Fall. Obwohl ich ja sagen muss, ich habe ja dann daraufhin, also ich habe schon selber auch digitalisiert, weil ich ja Studio habe, die ganzen Sachen, und habe auch selber so ein paar Live-Sachen da, wie so ein, das kann ich euch vielleicht einmal zukommen lassen.
Ja, gerne, ja.
Wäre sehr interessant.
Wäre sehr interessant, ja.
Die Live, so zwei Doppel-CDs.
Das wäre super, ja.
Hast du eigentlich dieses Cover von der Humanic, von dem Humanic-Album auch, wo, mit dem Foto, wo ihr da so sitzt in dem Kino?
Also nicht Humanic heißt
das. Humanic. Achso, okay.
Good Times. Dieses Cover habe ich, das ist das Einzige, was ich nicht habe. Ich habe aber das große Poster habe ich.
Ah, okay.
Da gibt es also nicht mehr viel für diese Posters, also das ist ziemlich selten. Aber ich kann es euch abfotografieren.
Ja, das wäre super, ja. Das würde mir freuen. Weil ich habe nur so ganz ein kleines Foto irgendwie gefunden, aber da sieht man euch nicht so richtig. Also das wäre natürlich schön, wenn man da das so richtig sieht, wie er da sozusagen sitzt.
Magic war ja dann, irgendwann war das ja dann vorbei. Was war der Grund eigentlich dafür dann, dass man... War das bei der Bukowski dann seine Solo-Karriere gestartet hat oder war das Interesse nicht mehr so groß?
Nein, Magic war, wir haben damals also angefangen, also als wir Deutsch angefangen haben zu spielen und diese zwei deutschen LPs gemacht haben, war es vielleicht ein bisschen zu früh mit der ganzen Sache. Und haben aber dann daraufhin, als wir mit zwei deutschen Alben nicht unbedingt einen besonderen Erfolg gehabt haben, uns gedacht, jetzt machen wir Englisch. Gerade als dann die deutsche Welle dann erst richtig gekommen ist. Ne? So haben wir halt Englisch gemacht. Ich habe gesagt, wir machen Englisch, die heißt bezeichneterweise diese grüne Platten Sick. Und die haben wir das erste Mal schon in unserem Studio gemacht. Da hat Bukowski und ich unseren Kredit aufgenommen und von der Plattenfirma einen Vorschuss gekriegt und haben uns damit ein 8-Spur-Studio sozusagen in unser Probelokal eingerichtet. Und so weiter, und das war dann das Magic Sound Studio. Und da haben wir dann diese grüne Platten, also die SIG, gemacht auf Englisch. Weil wir glaubt haben, es ist besser, Englisch zu machen als Deutsch. Übrigens, da gibt es ja das, ich meine, ihr könnt ja auch reinschauen, es gibt ein paar gute Sachen drin im Rockarchiv, hat sich schon erinnert?
Ja.
Achso, da gibt es eh was drin, da gibt es sogar ein Video, glaube ich.
Ich glaube schon, ja, genau.
Das
ja.
Muss ich mal noch anschauen.
Es gibt da noch ein paar Ausschnitte, glaube ich. Ja,
genau. Also, das war eigentlich der Anfang vom Studio, das der Bukowski und ich gemacht haben. Wo man dann auch damals, also ich habe dann damals gemacht, also die erste SDS, das Gegenlicht.
Ah ja.
Und die Café Passé.
Ja, wie ist eigentlich sozusagen dazu gekommen, dass du mit Bukowski zusammen dann das Studio machst? Also,
Ja, weil wir uns besser, am besten vertrauen. Wir waren von der, ich sage mal, von wir waren irgendwie auf der gleichen Wellen. Und das war mit ihm was eher angenehm zusammenzuarbeiten, überhaupt das ganze Finanzielle und so weiter. Mhm. Dafür auch anderes, da kann nicht nur immer die Freude am Spielen sein, sondern du musst da schauen, dass du dann irgendwie eine Firma zum Laufen bringst. Mhm. Das heißt, der Kowski hat damals die ganzen kaufmännischen Sachen alle gemacht.
Ah ja.
Und ich habe eigentlich die ganzen technischen Sachen, musikalischen Sachen und so weiter gemacht im Studio. Mhm. Da haben wir uns relativ gut ergänzt. Mhm. Und der Tetzele war dann sozusagen bei uns wie, der war wie ein Angestellter.
Ah ja,
okay.
Der hat auch also eine Gage gekriegt sozusagen, weil wir haben ja am Anfang vom Studio her, also es war nicht so wie heutzutage, wo du jetzt irgendwie eine Soundkarten hast und am PC und du kannst schon alles machen. Das war damals nicht der Fall, weil du hast wirklich braucht, Kohle müssen investieren, weil Maschinen, damals eine 8-Spur, hat er da 70.000, 80.000 Schilling gekostet, das sind 10.000 Mark. Und da brauchst du eine Mischpult auch noch und
dann kommt schon was zusammen, ja.
Ja, kommen ordentliche Schulden abkommen und so weiter. Und das haben wir dann halt, wir haben das schon gestemmt, das war schon in Ordnung. Natürlich mit dem auch, dass wir auch andere Gruppen oder was gemacht haben, unter anderem jetzt, ich sage mal, Fates, was damals war. Damals war es auch noch so, dass die Plattenfirmen ein bisschen mehr Kohle locker gemacht haben. Mhm. So, weil noch irgendwie ein Verkauf da war. Heutzutage ist es ja so, ich habe jetzt vor kurzem wieder für die letzte SDS, für die 30 Jahre Bandgeschichte, wo zwar nur vier neue Nummern drauf sind, habe ich jetzt Gold gekriegt. Und da steht ein, ich habe ein paar andere Goldene.
Gratuliere.
Ja, da steht bei Goldenen, bei dem Älteren von SDS, steht für in Österreich 25.000 verkaufte Einheiten Gold. Mhm. Ist da sind es 10.000 verkaufte Einheiten schon Gold.
Mhm. Oh. Na, das ist deutlich runtergegangen dann. Ja. Mhm.
Platin ist bei 2.000, bei 20.000 und früher war Platin, da war Platin auch noch, da steht 50.000.
Na, also Wahnsinn, eigentlich. Ja.
Das ist schon ein Unterschied. Und du siehst das da, also die Plattenfirmen natürlich auch kein Budget mehr haben für eine Albumproduktion. Ne? Mhm.
Und dann halt eher so Sachen machen wie mit von Fernsehshows, so die so Deutschland sucht den Superstar oder Star Search oder solche Sachen. Ja.
Ja. Das ist nicht meins.
Ja, das gefällt uns auch nicht.
Das gefällt uns auch nicht, nein.
Ja, aber es gefällt dann schon nicht so vielen Leuten.
Ja, offenbar, ja, das ist ja das Komische. Ja.
Vielleicht hat man es lang genug so erzogen, dass so ein Müll jetzt sich nicht sagen.
Ja, das habe ich gestern habe ich, meine Frau hat das geschaut, hat das erzählt, also, da war, wo der Polen ist und der Gottschalk, gell? Das waren sie.
Ja, ja.
Ja, genau.
Gottschalk und die anderen, die Hunziker. Mhm. Bist du? Das ist also, es ist arm, es ist wirklich arm.
Danke für diese Worte.
Da stimme ich absolut zu.
Jetzt gehe ich ganz kurz nochmal zurück zum ersten. War das also das Stick, das grüne Magic-Album, wirklich das erste, das ihr dann gemacht habt, quasi in eurem Studio?
Magic-Album war das erste, was wir im Studio gemacht haben. Es klingt da dementsprechend, muss ich sagen. Das waren die ersten Gehversuche sozusagen. Mhm.
Jetzt muss ich nochmal ganz kurz, Maschun hast du vorher schon öfter angesprochen gehabt. Da war ja der Steinbecker damals auch schon Sänger.
Ja.
War das alles Englisch damals oder hat man da auch schon das ein oder andere deutschsprachige Teil?
Das war alles Englisch.
War auf
das
Englisch.
War schon hat alles auf Englisch gemacht. Wie sieht er dann mit dem Gedanken, dass sie großartig in Deutschland rauskommen, nach Deutschland rausgegangen und haben dann eigentlich nur gearbeitet irgendwas. Der Gerd hat ja dann, glaube ich, am Flughafen gearbeitet. Sind live nie aufgetreten. Nie.
Gibt es das?
In Deutschland. Nein, in Deutschland sind sie nie getreten. Und haben sich dann aufgelöst, weil der Jandrasitz ist ja damals, also der Pepsch, der damals ja auch mitgespielt hat, der ist damals zu Guru Guru gegangen. Ne? Guru Guru, ja, das war die deutsche Partie. Und der Wippel Hans-Peter, der Bass gespielt hat, ist dann zum Conny Plank, der die Guru Guru damals produziert hat. Ins Studio gegangen.
Der einzige Gerd Steinbecker ist dann zur IRV. Ja.
Der hat am Flughafen gearbeitet, ist dann nach Graz zurückgekommen und ist dann, als der Hammerl, das ist bei damals die Café Passé, ist ja so eine Hybridproduktion, die wir damals gemacht haben, die war also da, zum Teil hat der Hammerl noch gesungen, gewisse Sachen, und dann hat er sich ja leider heimtrat. Mhm. Und der Gerd ist damals eingesprungen für ihn. Mhm. Und auch schon ein paar Sachen gesungen, Only You, glaube ich, drauf. Und der Gerd singt, ich weiß es nicht mehr.
Mhm. Abracadabra hat er damals auch gesungen, zum Beispiel.
Ja, genau. Ganz den Apokalypso, das war. War das, ist das auch da schon drauf oder ist das ein Single?
Das ist auf der Spitalo Fatalo dann. Also auf dem nächsten Album dann.
So? Mhm. So habe ich gemacht, das Tanz den Apokalypse, das kann ich noch. Wirklich war das? War das nicht drauf?
Auf der Café Passé war es nicht drauf.
Auf der Café Passé war das nicht drauf?
Nein. Nee. Ah,
das weiß ich auch nicht. Das kann nicht mehr erinnern.
Kann natürlich sein, dass das, ich weiß nicht, vielleicht ist das ja damals aufgenommen worden, aber.
Tanz, den Apokalypse. Mhm. Und die zweite Seite war eine andere. Nicht,
total verunsichert.
Total verunsichert, da war das.
Genau. Das war aber, das war ein Single.
Genau, ja.
Das war ein Single, das ist nicht auf der Spitaler Fatalo. Das ist ja damals, die Spitaler Fatalo ist ja damals schon gemacht worden von Peter Müller in Wien, wenn mich nicht alles täuscht. Da sind nur ein paar Sachen, glaube ich, von mir noch gewesen, mhm, was ich gemacht habe. Und das meiste dann, die großen Hits, waren natürlich dann Peter Müller. Ich habe das nicht gemacht. Mhm. Leider.
Aber es kann natürlich dann sein, dass das, weil die Single ist ja wirklich vor dem Album ja noch rausgekommen. Das
stimmt, ja.
Es kann natürlich sein, dass das einfach, das ist halt erstmal als Single aufgenommen worden bei dir und später ist dann tatsächlich zwar schon noch aufs Album gekommen, aber zusammen halt mit den anderen Sachen von Peter Müller dann.
Ich bin mir jetzt nicht sicher.
Ja, doch, es ist auf dem Album auch drauf, ja.
Alles ist das drauf. Mhm. Muss ich noch schauen, ich habe das noch bei mir. Muss ich noch schauen, ich weiß es nicht genau. Mhm.
Also wir haben jetzt schon gesagt, Café Passé ist produziert worden bei dir. Vom allerersten Album von der ERV, das ja so mit Wilfried zusammen gemacht, ja, worden ist, da war gar nichts.
Das war bevor wir Studio gehabt haben. Das haben sie, glaube ich, irgendwo in Wien gemacht. Das weiß ich noch nicht. Also da weiß ich nichts Bescheid. Mhm. Ich mit Wilfried später, dann habe ich zwei LPs produziert mit ihm. Mhm.
Genau, ja, das war das Gemmer und Katerfrühstück.
Genau,
ja.
Genau.
Genau.
Man wisst das alles. Das ist
unglaublich. Lange Recherche. Haben uns schon vorbereitet.
Ja, ja.
Ja, wir interessieren uns dafür natürlich, das ist klar. Ja. Generell würde uns natürlich so interessieren, wie jetzt eigentlich so diese Arbeit da an dem Café Passé Album war. Also ist da die ERV sozusagen mit fertigen Demos gekommen und ihr habt die dann einfach eingespielt, oder?
Ja, klar. Café Passé ist ja zum Teil, ich muss ja sagen, Café Passé war damals die Zeit, das muss gewesen sein, 1980, 81, wenn ich nicht alles täusche. Das war genau die Zeit, als ich zum Bundesheer war gehen müssen. Das heißt, ich habe gewisse Sachen gar nicht machen können, da war der DZB dafür eingesprungen.
Ah, aha, so, okay.
Mein Assistent, und der hat das dann alles gemacht, und ich bin dann immer wieder gekommen, und dann haben wir halt gemeinsam dann wieder irgendwie gemischt und so weiter, und ich weiß, aber da war ich zum Teil natürlich bei den Aufnahmen auch dabei. Aber da war, also das ist genauestens, der Tom, der Spitzer, hat das alles genauestens vorbereitet. Ganz, ganz. Aha. Und es war auch so, dass ich dann wirklich, ich meine, damals war es ja so, hat die ERV sich das sozusagen wirklich selbst bezahlt. Mhm. Das Ganze, was das alles gekostet hat. Mhm. Und es war auch kein besonderer Erfolg. Die Café Passé war eigentlich, ich meine, dadurch, dass es sehr politisch war damals und eigentlich nicht besonders kommerziell war, natürlich ist vom Verkauf her auch nicht so besonders gegangen. Das ist erst später dann gegangen, als sie dann die ersten Hits dann gehabt haben.
Ja, ja. Ja, damals war die ERV auch so auf Live hauptsächlich, ja.
Mhm. Ah, genau. Live-Kabarett und so weiter. Mit dem. Und das war natürlich schon gut angekommen und dadurch, dass da natürlich die ERV müssen das genauestens vorbereiten, genau wissen, was sie wollen, weil das alles Geld kostet. Mhm. So, das kostet jede Zeit. Was sich dann ja später geändert hat, weil ich kann mich erinnern, weil ich habe ein paar Sachen, also als ich dann so ziemlichen Erfolg gehabt habe, die ERV, Inspektor Tatü, glaube ich, und ein paar andere Sachen, die habe auch ich gemacht, wie im Studio, und da war es aber dann so, da waren schon sehr erfolgreich. Und da war es halt dann so, dass wirklich der Nino mit mir oben ungefähr, ich weiß nicht, 3 Tage lang einen Kick gesucht hat, eine Fußmaschine, bum, 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 während der Klaus und der Tom nur über Aktien geredet haben. Ne? Das war wurscht, also da war, also da die Platten sind natürlich alles zu alt. Das war eigentlich, ich meine, kein besonders, ich meine, die Kohle ist zwar gekommen, aber ich meine, jetzt da, kreativ war das dann nicht so besonders, wenn du 3 Tage eine Fußmaschine hast und du suchst das. Der Nino waren da, der Nino und ich haben dann hauptsächlich halt da in der Beziehung zusammengearbeitet, während die anderen nur gewartet haben darauf, dass der Klaus was singt. Und dann vielleicht eher umgehend die Gitarre gespielt hat.
Können wir gut vorstellen,
ja. War sehr lustig mit der Frau, die habe ich da dieses erste Video des VHS, wo der Anders Demner dann auch die Regie geführt hat. Das war dann sehr relativ klasse Arbeit, muss ich sagen, weil man nicht ans Geld denken hat müssen. Das ist alles eigentlich alles im grünen Bereich gewesen und das war recht angenehm.
Aber nochmal ganz kurz zurück zum Café Passé-Album. Wie kann man sich das vorstellen? Waren die dann immer alle mit dabei oder waren da teilweise auch Studiomusiker dann da? Wie war das?
Passé waren sehr viele, also ich meine, jetzt weiß ich nicht, ob da jetzt wirklich Studiomusiker, es waren schon, aber das war es jetzt nicht mehr. Ich meine, aber das meiste hat die ERV selber gespielt. Das ist jetzt, das ist später dann weniger gewesen, da waren halt gewisse Leute dann, das halt noch genauer, noch besser gemacht haben oder sonst, aber bei der ersten haben sie sich das erstens einmal nicht leisten können. Und ist es sowieso, also der Café Passé ist ja sowieso, also eigentlich die Textaussage ist das Wichtige.
Ja.
Was da ist, Sound ist eigentlich, ich habe dann irgendwann einmal sogar einen Remix gemacht, das ist sogar rausgekommen, da gibt es von Café Passé irgendeine CD.
Ja.
Dann irgendwelche Kicks lauter sind oder sonst irgendwas, da haben wir dann dazu getriggert. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt dann von Mehrspur sind, ich glaube, es ist von 2 Spur gefahren und dann eigentlich nur mehr ein Kick drauf. Wo ich ja ich bin ja ein Hasser von dem, ich mache das nicht. Ich bin ja ein Purist. Ich sage, wenn ich das auf CD mache, dann sollte das gleich sein. Und nicht irgendwelche einen modernen Kick noch dabei haben, wie es halt vielleicht im Augenblick gerade in.
Ja,
ist. Das ist ja schlecht. Deswegen freut man sich wieder, wenn man irgendwelche Originalaufnahmen dann auch wieder hört.
Aber das stimmt, das ist sogar irgendeinem Fan mir aufgefallen, das kann ich mich erinnern an die Theorie, dass stimmt, die CD anders klingt wie die LP, wenn man die hört.
Ja, das ist anders. Ich hab damals in dem Maße, wie man das halt gekonnt hat, das war 19, ich schätze mal, ich weiß nicht, 1990, 92 muss das gewesen sein. Oder was, wo man dann halt auch schon ein bisschen Computer und so weiter alles Mögliche gehabt hat und wo man dann versucht hat, also ich war ein Feind von denen. Aber passt, es ist eh nicht irgendwie großartig dann rausgekommen sozusagen. Aber du hast recht, also ich meine, der hat das dann richtig erkannt, dass es anders klingt. Das ist andere.
Dann ist nicht nur Theorie.
Das ist Theorie. Ne? Es hat tatsächlich so Diskussionen gegeben. Also.
Hey, sondern es ist wirklich remixed. Irgendwelche Sachen, Hi-Hats sind dabei und das gar nicht gegeben hat.
Ja, über Spitalo Fatalo hast du ja schon ein bisschen erzählt, das ist ja scheinbar dann auch noch zum Teil bei euch gemacht worden.
Nur zum Teil, ja, genau.
Und dann hat die ERV dich eigentlich verlassen, sage ich mal, bis dann wieder eben Watumba und sowas.
Genau. Ja, da war dann, also eine Zeit lang war Peter Müller in Wien und da haben sie dann, und dann war eine Zeit lang auch so, dass zum Teil, ich glaube, Watumba, weiß ich gar nicht mehr, was da alles oben ist. Du müsstest das jetzt nachschauen. Aber Watumba ist, glaube ich, der Inspektor Tatü drauf.
Ja.
Ja.
Und ein paar andere Sachen. Ein paar habe dort ich gemacht und ein paar hat der Müller noch gemacht. Edi, ist da was drauf? Pui Edi, nein.
Das kommt später.
Das kommt später, ach so, weil das Pui Edi habe ich mit der Coco-Band was gemacht.
Ja, genau, ja.
Genau.
Da bist du ja sozusagen auch als Komponist dann beteiligt gewesen.
Pui Edi schon, ja.
Genau. So. Ist eine lustige Nummer.
Ja, es hat so mit der Coco-Band auch gegeben.
Die ist ganz schwer zu kriegen, auch die Single.
Die Coco-Band von der Coco-Band oder von der.
Von der Coco-Band, ja.
Ja, ich weiß, ja. Die habe ich selber gar nicht. was ich weiß, das ist Free Eddy und die andere Sache ist drauf. Hups, fällt mir nicht ein. Das hat ja der Buntigam-Kordl hat das produziert sozusagen. Der Manager damals. Später, das war schon viel später.
Was uns natürlich interessiert, ist sozusagen, weiß nicht, ob du da, ob du das weißt oder da den Vergleich hast, aber würde uns natürlich interessieren, ob es irgendwelche Aufnahmen damals gab bei Café Passé, die dann irgendwie aus irgendeinem Grund dann trotzdem nicht aufs Album dann gekommen sind.
Ja, hat schon gegeben, aber ich habe zum Teil noch irgendwelche Fragmente, ich habe auch Fragmente, von, das habe ich irgendwann einmal von meiner 24er, ich habe so eine 24er große Studie, auch 800, im Rahmen einer Digitalisieraktion, die ich für mich selbst privat gemacht habe, weil die Bänder zum Teil schon so abschmieren, dass du das wirklich nur mehr Arme spülen kannst und dass du das wirklich aufpacken musst, offen, dass das geht. Und ich habe, das habe ich mir irgendwann einmal die Arbeit antan und da habe ich unter anderem gefunden vom alten Rap, ganz eine komische Version.
Oh, okay.
Andere Sachen, ja, also das weiß ich jetzt nicht genau, aber es waren sicherlich ein paar ERV-Sachen dabei.
Ah, interessant. Das wäre sogar was, wahrscheinlich, was den Thomas Spitzer auch nochmal interessieren würde, weil ich glaube, soweit ich weiß, hat der von den, gerade von den alten Sachen irgendwie gar nichts mehr so richtig.
Aber ich glaube, das glaube ich nicht.
Der arbeitet ja momentan unter anderem an so einem Raritätenprojekt, da war es vielleicht schon interessant, ja.
Ja, aber das sind nicht solche Raritäten, dass ich sage mal, dass das ganz, ganz toll ist. Ich meine, da von der Ahn, von der Café Passé selber, da habe ich ja gar keine Bänder mehr.
Ach so.
Weil das zum Teil auf der 8-Spur noch aufgenommen worden ist und damals mit einer Noise Reduction, mit einer DBX Noise Reduction gemacht worden ist. Das heißt, es gibt zum Teil gar nichts da. Das kann man nicht einmal mehr abspülen, weil es die nötigen Geräte nicht mehr gibt. Ich habe jetzt sehr viel, also ich meine, das wird ihr nicht wissen wahrscheinlich, bei Blitzfritz und so weiter habe ich gemacht. Da haben wir Sachen, zum Beispiel das FabTV, was auch in Deutschland rausgekommen ist, habe ich jetzt wohl, hat sich die Firma interessiert, dass wir die vielleicht nochmal machen. Und also das habe ich nicht mehr abspielen können, weil das über DBX nur mehr pumpt und irgendwie du kriegst das, die nötige Hardware nicht mehr, dass du das machen kannst.
Ja, schade eigentlich.
Das ist schade, ja. Das ist auch so. Es geht ja gar nicht darum, dass du die Bänder sind zum Teil ja noch vorhanden, aber es gibt zum Beispiel nicht mehr die nötigen Abspielgeräte.
Schade, ja.
Ob es jetzt da mit DAT hat sich aufgehört. Ich habe zwei DAT-Maschinen gehabt und teures Geld. Die gehen alle zwei nicht mehr. Mit DAT-Kassetten, die ich nicht mehr abspielen kann. Das wird auch so in Zukunft so sein, dass mache ich VHS gar nicht mehr zum Abspielen sind.
Ja, ja.
Und jetzt, und Betamax gibt es auch fast nichts mehr.
Und Ersatzteile kriegt man wahrscheinlich auch schwer, oder?
Schwer. Also für die DAT-Maschinen von Sony kriegst du gar nichts mehr. Für Studer, für die großen Bänder, also die 2 Zoll Maschinen und so weiter, da kriegst du aber sogar um Schweinekohle. Also das ist, du kostet ein Pinch-Roller auch 450 Euro.
Boah.
Cool. Also, und du kannst auch nicht mehr, was ich ja gern bei mir im Studio gern machen würde, wäre wieder, dass ich analog was aufnehme, aber das kann sich keiner leisten. Weil du kannst nicht ein Tonband, also wo das Band mit 76 cm in der Sekunde fährst, 2 Zoll, sollst du ungefähr 180 Euro für 16 Minuten.
Boah. Wahnsinn.
Wo sie können leisten.
Ja, kann sich keiner leisten. Dann ich mache 5 Versionen drauf, dann wechselst du 2-mal das Bandel und das sind schon 500 Euro ausstehen.
Ja.
Vom Teufel. Und ich meine, um das, weißt du, wenn du Harddisk-mäßig was aufnimmst und so weiter, wie ich natürlich schon mache, jetzt auch. Aber das ist ja viel billiger, weil ich kriege um 100 Euro kriege ich ein Harddisk, wo ich sozusagen 24 Stunden in 16, 24 Spuren aufnehmen kann. Qualität lässt sich streiten, ne? Das ist eine andere Sache.
Ja.
Also so für so einen alten Hasen in Anführungsstrichen jetzt, ist das eigentlich analog immer noch die Technik, die wo vom Klang her besser wäre?
Es ist, ich sage einmal, bei mir im Studio, wenn du das 1:1 vergleichst mit dem, was digital ist, ist der Unterschied analog zu digital gravierend. Andererseits ist es so, dass die meisten Consumer sozusagen denen das wurscht ist, die dann ein MP3 haben und dann sowieso nicht wissen, was besser klingt. Weil jede MP3, also im Verhältnis zu einer normalen High-End-Aufnahme, ja, das darfst du halt nicht eins zu eins vergleichen. Aber wenn du nichts anderes hast, ist das okay. Mhm. Ist das sicher.
Ja, ich weiß, also es gibt so Künstler auch, die sagen jetzt im Nachhinein, also die haben irgendwann einmal umgestellt, so auf digitale Aufnahme und ärgern sich jetzt im Nachhinein, dass sozusagen damals in digital aufgenommen haben, weil sie jetzt überhaupt keine Möglichkeit haben, das irgendwie nochmal zu verbessern. Also
das geht mit einem normalen Analog-Bundle noch immer besser. Mhm. Sicher besser. Nur hast du halt das annehmen, was natürlich auch der andere Vorteil, wie ich sage mal, als Producer ist es mir. Analog hat man natürlich die Möglichkeit gehabt, dass man in dem Moment, wo das passiert, sage ich, das gefällt mir und das bleibt drauf. Mhm. Und ich muss mich entscheiden und ich muss als Producer auch sagen, pass auf, das, was du jetzt gesungen hast, ist genau das Richtige. Mhm. Es gibt nichts. Heutzutage macht man so, da macht man 80 Unterspuren, wo der Sänger 80 Mal singt. Und man sagt, ja, dann singst du nochmal und singst nochmal und singst nochmal und singst nochmal. Und im Grunde genommen, kannst du dich dann nicht mehr entscheiden. Mm. Du hast viel zu viel irgendwie Material und nach 3 Tagen bist du in einer anderen Mut. Mm. Dann kann man das auch schwer, weiß man gar nicht, ob es richtig ist, weil damals war es, ich sage damals, also in der Art, wenn der Künstler das bringt, bist du in dem Moment als Producer so drauf, dass du sagen kannst, das gefällt mir und das ist gut. Du kannst natürlich auch falsch liegen. Mm. Das ist was auch passiert. Aber du in dem Moment bist du mit dem Künstler, weißt du, was der sagen will und so weiter, und das bleibt dann drauf und das hört man dann. Es ist halt schon schöner, meiner Meinung nach.
Ist verwaschst.
So, ist es ja so, dass du gar nicht mehr singen brauchst.
Ja, ja, genau. Ja.
Singen, das ist vollkommen wurscht, das zieht man alles gleich und die Künstler verlassen sich aber auch drauf. Das ist leider Gottes auch wieder der Fall. Dass du sagst, ja, das machen wir dann. Das machen wir dann später, das tun wir dann gleich ziehen. Der Schlagzeuger hat zwar da untimig gespielt, aber das ziehen wir auch gleich. Also, im Grunde genommen merkt man aber schon als Zuhörer dann, ob das wirklich so künstlich konservenmäßig wird oder ob das noch echt gemeint ist.
Ja, ich denke, das merkt man schon, ja. Ja,
ja, hoffentlich.
Ja, doch.
Jetzt kommen wir nochmal auch weiter bei Zusammenarbeit zwischen einem Boris Bukowski und dir. Die war ja sehr, sehr lange. Habt's ja, ich glaube, der Boris hat 6 Platten, also 6 Studioplatten gemacht.
Ja.
Und das, glaube ich, ist ja auch überwiegend bei euch dann auch aufgenommen worden, oder?
Ja, also ich habe das, wir haben ein paar Sachen haben wir woanders gemischt. Das war einmal in Wieselort draußen. Zum Teil haben wir auch Aufnahmen gemacht, die damals in Pilotstudio in München mit Kurt Kress war oder der Tony Levin am Bass, was ein Glas war. Dann ist es wirklich, also wenn man das vergleicht, also wieder der Kurt Kress, also der hat das natürlich, wenn du so einen guten Musiker hast oder was, dann muss man das ausnutzen. Ne? Dass man das und das ist natürlich dann angenehm, wenn du dann nach München fährst und du hast dann das Pilotstudio, das ist das Schlagzeug angerichtet. Du brauchst nicht mehr selber, dass der nach Graz kommt, sein Schlagzeug da, du hast das abmikrofoniert, das ist schon alles passiert. Das kann alles, du brauchst dann nur mehr, der setzt sich ein und der spielt natürlich um Klassen besser als das, was man bei uns in Graz gewohnt war, an irgendwelchen Schlagzeugern und so weiter. Das hat der Boris eigentlich immer schon gehabt, ich meine, dass er eher dadurch, dass er ehemaliger Schlagzeuger ist, ist er ja wirklich also sehr happig auf das, dass wirklich das Tempo und das alles wirklich gut funktioniert.
Ich persönlich muss ich sagen, ich mag sehr viele von den Platten ganz gern. Ich finde, dass da jede ganz einen eigenen Charakter hat von Boris Bukowski. Also der hat sich schon irgendwie immer wieder geändert, auch finde ich, von der Idee.
Ja, von der Nummern her, von dem Material, von den Nummern her, ist eigentlich nicht so. Weil er hat dann halt immer, leider Gott, ich sage jetzt, das sage ich wirklich, also muss ich sagen, leider Gott ist immer versucht, dem modernen Sound hinterherzurennen.
Das stimmt, ja.
Das ist also, für mich ist das also von du kannst also zum Beispiel irgendwelche Sachen machen, die einfach, wenn sie vom Herzen kommen, da kann das gespielt sein. Braucht es gar nicht, wie das gerade im Zeitgeist ist, gespielt sein. Sondern es muss einfach stimmen zur Musik dazu.
Da hast du recht, ja.
Es Das ist also, da kann der Schlagzeuger ohne weiteres einmal ein bisschen daneben irgendwo sein und dann ein bisschen Leben einbringen. Das ist mir persönlich weitaus lieber als das so zu überproduzieren. Das ist nur ein bisschen manchmal zu viel gewesen bei ihm.
Er macht ja momentan studiomäßig nichts, oder? Er ist ja, glaube ich, eher überwiegend live dann unterwegs, wenn er was macht.
Er macht nicht viel live. Er redet zwar immer von einer Sache, die er vielleicht macht, aber ich hoffe, dass er es bald macht. Ja, es ist schon ein paar Jahre her, es ist schon etliche Jahre her, dass die letzte war. Das, also ich habe dann ein paar Sachen habe ich gemacht mit ihm, da mit der Striptease oder was er da gehabt hat.
Genau.
Und dann war vorher irgendwie Solo mit dem Schmidt, mit Robert Schmidt. Auch das war irgendwie live oder was. Und vorher war die Sex.
Genau. Das war die sehr modern produzierte.
Leider Gottes. Also die ist ein bisschen in die Hosen gegangen. Die war zu, wie soll man sagen, piep, 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 immer nur so. Und da fällt das Erdige irgendwie.
Ja, die hat mir jetzt auch nicht so gut gefallen, muss ich sagen.
Weil es ist so, also dann, wir haben die alten Sachen, was ich zum Beispiel, wo ich immer dann eigentlich relativ stolz drauf bin, das war die einzige, die eigentlich wirklich relativ gut verkauft hat und der im Radio gespielt war, Trag meine Liebe wie einen Mantel zum Beispiel. Mhm. Da habe die Intro hab ganz allein ich gemacht, damals mit einem MT32, also MT32 MIDI, das ist damals gerade rausgekommen. Und das Vorderwart, das hat genau das, was es sein sollte. Oder auch ein paar Sachen habe ich sogar ich geschrieben bei ihm, glaube ich, das mitten ins Herz, wenn ihr das täuscht.
Du stehst, glaube ich, ein paar Mal mit dabei, ja?
Ja, das sind eher die langsamen Sachen.
Also er ist momentan scheinbar in der Findung, was Neues zu machen.
Ja, also ich hoffe, dass er was, also dass er kommt ja ab und zu bei mir vorbei und wir reden darüber, weil er hat jetzt auch einen Computer gekauft und macht natürlich jetzt, glaube ich, muss er alles allein machen. Zuerst mal. Das ist der eine, der, muss ja sagen, dass ich habe seit 1979, 80, habe ich meinen ersten Computer gehabt. Also da kenne ich mich schon ein bisschen aus.
Ja.
Ich habe eigentlich alle Gänge durchlaufen, was da war und so. Und bei ihm ist es halt so, was die dann, wenn einer anfängt irgendwie, das wisst ihr sicher von irgendwelchen Bekannten oder was, die irgendwann plötzlich einen Computer haben.
Ja.
Und dann dauernd die anrufen und sagen, du kannst du mir sagen, warum das jetzt nicht geht und so weiter.
Ja.
Ihr kennt das eh, ne?
Ja.
So ein Onkel Doktor bin ich halt auch von Bukowski im Augenblick.
Ne? Naja, dann wünscht man sich, dass er dann was macht und vielleicht, dass sie dann miteinander wieder was produziert.
Oh, vielleicht. Das ist, wird man sehen. Wir sind eh, ich bin ja eigentlich jemand, die meisten Sachen habe ich dann eh auch so, was er gemacht hat, vom auch bei Sex und so weiter. Dass man immer, ich bin ja eigentlich ein sehr guter Vocal Coach. Ich kann ihn da so sehr gut dorthin bringen, wo er selber will. Oder zumindest, wo er glaubt, wo er hin will.
Ja, auf seiner Homepage habe ich sogar mal gelesen, er hat scheinbar mal irgendein Album aufgenommen und hat es dann komplett verworfen, weil ihm dann irgendwie was anderes da war.
Ja, das war vor der Sex. Vor Sex. Wir haben ein paar Sachen vor Sex gemacht, die über, da habe ich zum Teil noch Nummern umeinander liegen. Vielleicht will das wieder mal machen. Wer weiß.
Und ein anderer Kollege, der ja auch dann bei euch produziert worden ist, war der Karl Peyer. Hast du ja vorher schon mal angesprochen gehabt, Romy, ja. Und Julia. War ja ein ziemlicher Hit, glaube ich, auch in Österreich und ich denke auch in Deutschland sogar. Der macht ja jetzt auch wieder. Fangt jetzt auch wieder an, habe ich gelesen.
Ja, der tut, also ich meine, leider Gottes, also ich meine, es ist so, ich meine, wir haben die erste Sache, das, was eigentlich wirklich erfolgreich war, wo Romy und Julia drauf ist, wo Du bist mir Wunder, und Karl, das ist eine Nummer von Bukowski, wo die drauf waren, das war eine Zusammenarbeit. Das heißt, der Karl hat wunderbar gesungen, der Nino Holm hat tolle Musik geschrieben zum Teil, der Bukowski hat tolle Musik geschrieben, der Spitzer hat geniale Texte dazu gemacht. Und das hört man. Also wenn ich diese erste, Karl Peyer, diese erste LP anhöre, dann ist das durchgehend wirklich einwandfrei. Es ist halt so, dass sie dann manche Künstler, und das ist ja nicht nur der Karl Lala, glauben nach dem ersten Erfolg, so, jetzt bin ich der große Künstler, jetzt schreibe ich alle Nummern selber und jetzt mache ich alle Texte auch selber, weil ich so gut. Das war der Grund dann, dass wir dann, also die nächsten, die zweite war noch ein bisschen, da haben wir es auch noch gemacht, da war Amsterdam nach Athen oder was war auf der zweiten, glaube ich, drauf.
War die Hart und Zart, oder?
Hart und Zart, genau, genau. Und die dritte war dann schon, es war dort, dass der Musenbichler damals produziert, im Auftrag des EBS. Da sind schon viele Sachen drauf, wo von den Texten her nicht viel Wert auf die Texte gelegt worden ist. Meiner Meinung nach zu wenig, also das ist nicht gut. Und bei der nächsten dann, die Grüne, die war dann grün, die hat er dann überhaupt selber gemacht. Oder ich glaube, das kann er allein noch viel besser. Und das ist dann natürlich kein Erfolg mehr. Also, das liegt schon daran, ich meine, dass Schuster bleibt bei deinem Leisten.
Ja.
Wenn einer toll singt oder was, dann soll er doch auch einen tollen Texter ohne weiteres einen Fremdtexter nehmen, der das wirklich gut kann, so wie der Spitzer.
Also in die Platten, die habe ich auch die erste vom Paya eben und ich finde jetzt auch, dass die von, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt meine persönliche Musikrichtung, aber ich finde, dass die Texte sehr gut sind.
Ja, eben.
Und auch irgendwie, da ist einfach was Ehrliches ist dabei bei der Platten.
Genau, genau. Das ist erdig und das hat also genau das, was der Karl, wie wir dann später mit Magic, dann haben wir ja einmal noch ein Revival gemacht. Also da gibt es so schwarze Platten, die eine CD, die nur in 500 Stück Auflage gemacht worden ist.
Da
hat der Karl wieder gesungen und ein paar alte Live-Aufnahmen mit Magic und 92 oder 90 war das, da haben wir das gemacht. Da haben wir im Studio nochmal Magic gespielt und da hat der Karl gesungen.
Ah ja, das habe ich jetzt noch nie gelesen.
Ja, wusste ja nicht.
Da gibt es eine schwarze CD. Und da ist auf der Rückseite, dass sich dann Karl Bayerl, Dimischl, wie Sammerpeter am Schlagzeug und Bassist Harry Brunner. Ja, das war die. Die ist 1995 gemacht.
Ah ja,
okay. Das.
Aber die wird man ganz schwer kaufen können, oder?
Nein, die gibt es nicht mehr zum Kaufen. Du kriegst da keine mehr, weil das ist zum Beispiel die 500-500 steht da. Das ist eine Hand.
Ah, okay. War das quasi für so einen erlesenen Kreis gemacht dann?
Ja, für die Fans. Die war gleich weg. Das ist zum Teil also drauf Eigenkompositionen, live irgendwelche Sachen, die 1 bis 6 live recorded 1995 im Magic Sound Studio und 7 bis 10 live recorded 1973 im Mark Alhau von mir remastered und die Drums Goris Gucci, Boris Bukowski.
Also lauter Klassiker und neue Sachen quasi.
Genau, genau. Da ist jetzt, ja, sind Eigenkompositionen drauf. Da sind ja ein paar, ich glaube, eine oder zwei sind im Rockarchiv. Das habe ich dort reingegeben.
Ja, jetzt.
Genau, also du hast es ja vorher schon gesagt. Es gibt ja noch ein anderes Projekt, das eigentlich bis heute noch läuft, so wie ich es verstanden habe, das Blitzfritz.
Ja, das läuft immer noch.
Also, aber das ist ja eigentlich interessant, weil das Ganze hat ja irgendwie begonnen, eigentlich so ein bisschen eher so, ich sag mal, Schlager möchte ich nicht sagen, aber Pop oder so in der Richtung und hat dann eigentlich als ganz extreme Wendung genommen und ist dann jetzt eigentlich so experimentell irgendwie, oder? So, wie kann man das bezeichnen?
Als ich dazugekommen bin, ist also sozusagen auf die experimentelle Schiene gegangen. Vorher war es Blitzfritz, da hat der Tetzele damals gespielt und dein neuer Freund, da gibt es also ein Single, dein neuer Freund, der könnte ja keine schicken, der doch 20 oder was da liegen. Das war ganz was anderes. Also das war wirklich total auf kommerzielle Schiene und so weiter. Und als ich dazu gekommen bin, haben wir dann wirklich eine 180-Grad-Kehrtwendung gemacht. Mhm. Weil mit Reinhard und ich, wir haben uns in der Beziehung recht gut verstanden und wir haben auch damals für den Steirischen Herbst viele Sachen gemacht, wo wir dann sogar schon in New York gespielt haben, in Amsterdam und überall. Also wir haben eine richtige Europatournee gemacht. Mhm. Und dadurch, dass man natürlich sehr gut bekannt war mit den einstürzenden Neubauten und so weiter, und das in Deutschland war, das war immer krass. Oder mit Family Five, was du das kennst.
Also die einstürzenden Neubauten,
ja, aber die, Family Five sagt mir jetzt nichts.
Ja, und das war dadurch, das war damals neue Deutsche Welle. Mhm. Und Wir haben also wirklich schlimme Sachen gemacht. Also, das war mir hat das immer deswegen gefallen, weil ich meine, es war genau der Kontrapunkt zu dem, was ich im Studium mache.
Also so die Lust, einfach mal machen zu können, was man will, oder? So nach dem Motto.
Ich habe damals mit dem Jörg Schlick zusammen diese Wildnis hat Kultur gemacht. Das ist noch schlimmer. Mhm.
Das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen, aber dann hast du schon vorweggenommen. Das wäre auch noch eine Frage gewesen, ein bisschen später. Das ist ja quasi das Einzige, wo man deinen Namen einmal liest, dann quasi auf einer Platte, oder?
Ja, man sonst schon. Ich meine, du liest mir auch bei SDS oder sonst
was. Ja, hinten drin, aber quasi vorne auf dem Cover drauf. Vorne
drauf, Jörg Schlick und ich haben gemeinsam diese Wildnisartkultur gemacht. Das war ein Ballett. Das war auch in New York aufgeführt worden und ja, es war toll. Also wenn der Jörg Schlick hat, der leider schon verstorben ist, das war damals, hat es da keinen Sampler gegeben und ich habe das damals der Jörg ist damals mit mir rausgefahren nach Schloss Freiberg in der Nähe von Graz und hat dann daraufhin, ohne dass er was von der Musik gehört hat, einmal Cello gespielt, einmal Cello, dann, was war der zweite? Geige, glaube ich, und noch irgendwas. Also, ein drittes ist da wieder und Gitarre. Die hat er bei mir dann eine Studie gemacht. Aber da haben wir dann, der hat keine Ahnung von der Musik gehabt irgendwie. Und ich habe dann unten Synthesizer, wie es damals war, habe ich die Sätze, Beethovens fünfte war das, glaube ich. Weiß jetzt nicht genau. Rein vom V-Meter her gecheckt, was alles, was über fünfte B, minus fünfte B, alles was drüber war, war sozusagen vom Konzept her eine Sache, die der Jörg Schlick auf live gespielt hat. Das heißt, okay. Es hat dann die Partitur dann so ausgeschaut und dann 15 Minuten für den ersten Satz und der erste Satz war das, oder Allegro oder was auch immer, Adagio, hat es dann gegeben, 5 Sekunden über 5. B und 2 Sekunden, 1 Sekunde über 5. B, das ist genau aufgeschrieben gewesen und dann habe ich also Adagio-mäßig, Synthesizer-mäßig eine Musik gemacht, die auch ziemlich schräg war und dann mit dem Band, da habe ich das genau, da soll es keinen Sampler geben, da habe ich das Band geschnitten, genau, 38 cm in Sekunden, 5 Sekunden oder was, und das dann eingestartet war mit der Hand und das dazu.
War viel Arbeit.
Kann ich mir vorstellen.
Das war dann Avantgarde-Musik.
Ja, das war Avantgarde. Der Schlick ist ja eigentlich ein relativ bekannter Maler. Ne?
So. Der hat mir jetzt nichts gesagt, muss ich sagen.
Die ein paar Bilder von ihm, die schon sehr viel wert sind. Da gibt es ja so ein, ich habe es wahrscheinlich, das Cover, ich meine, im Internet gibt es das Jörg Schlick und Andi Beid und Jörg Schlick, diese Wildnisartkultur, aber nur auf CD. Das ist schon so, es hat also eine Platte gegeben, die mit Linol, also Linolschnitt zu jeweils 100 Stück, also 300 Stück sind dort gepresst worden. Mhm. Die ist relativ viel wert. Die ist wirklich viel wert. Das ist das handsigniert und alles drauf, und das ist ein Linolschnitt. Sozusagen. Also,
ja. Also richtiges Kunstprojekt.
Kunst.
Hast du zu Blüßfest jetzt noch Fragen, Alex, gehabt?
Ja, ich weiß nicht, nur bei den, du hast es schon gesagt, dass ihr da mit dem Blitzfitz überall aufgetreten seid. Irgendwie, da gibt es auch irgendwie so einen Auftritt in einem Kloster in Rom.
Ups, genau, bist du weißt. Das war toll. Also,
was war das genau?
Convento Occupato hat das geheißen. Im Namen des steirischen Herbstes. Das war so, also dass wir haben zusammen damals mit einer Gruppe aus der Cinecitta.
Von den Filmstudios dann.
Filmstudios, auf Einladung des Österreichischen Kulturinstituts, wo wir haben gewohnt in der alten Mussolini-Villa und haben über Rom rüber geschaut und sind dann halt runter in die, das war ungefähr 100 Meter vom Kolosseum entfernt in einem alten Kloster. Und da haben wir gespielt, teuflische Musik. Und rundherum haben wir aufgebaut gehabt, also die Filmstudios, eine richtige Kriegskulisse. Das war natürlich alles Platzpatronen und so weiter. Das ist so gegangen, dass es sehr viel Leute dort gewesen von der vom Österreichischen Kulturinstitut und eingeladene Leute, das war alles mit Krawatten und wie auch immer. Also die sind da gestanden, in der Mitte, also die waren so integriert. Mhm. Die sind dort gewesen auf der einen Seite, es war Wiese, und die sind da gestanden und haben erwartet, dass jetzt da was passiert. Ja, es ist was passiert, in dem Moment, dass das losgegangen ist, ist natürlich auch die Schießerei losgegangen. Das waren Terroristen am Werk. Also das war natürlich alles, die waren total geschockt. Also die haben nicht gewusst, wie ihnen geschieht. Wir haben Musik gemacht, das war in einem Pegel, das war durchgehend. Wir haben damals einen Saxophonisten dabei gehabt, einen Lädl. Und ich habe Synthesizer gehabt, diese großen Korg-Synthesizer. Der Reinhard hat, der Wechsel hat Gitarre gespielt. Und das ist ohne irgendeine Dynamik, das ist nur ein Teppich daherkommen, der ganz, ganz schrill, grauslich, bedrückend und dazu Schüsse und irgendwelche Leute, die in Schützengräben auf dazwischen die Zuschauer, die haben sie also wirklich nicht gewusst, wie ihm ist, weil hinter ihm, wenn ich zu Silvester am Schlossberg in Graz aufgehe und explodieren neben mir irgendwelche Schweizer Krachen.
Wahnsinn.
Ja, Wahnsinn, ja.
Wer warst du das, das Konvento-Okkupat? Wie kommst du auf das?
Ja, also auch beim Rockarchiv Steiermark gibt es da auch irgendwo so mal einen Hinweis, aber da habe ich nicht so ganz verstanden, um was es da genau ging, aber jetzt haben wir ja die Story komplett gehört.
Wir haben ja damals auch das war im Rahmen dessen, dass wir die Europa-Tournee gemacht haben. Wir haben auch in Amsterdam im Melkweg gespielt. Und wir haben da ein bisschen Musik gehabt, das sehr, sehr anstrengend ist. Und im Melkweg war, also das war damals die Zeit, im Melkweg sind die Leute halt dort alle auf Haschisch. Die waren alle so beruhigt. Und ich glaube, es passiert ihnen irgendwie was irgendwie. Und es ist losgegangen und es hat einfach, ich meine, es war sowas von unerträglich. Für diese Leute, für mich nicht, mir hat das gefallen. Die sind immer kleiner geworden in ihrem Sitz, wo sie dann gesessen sind. Oder wir haben auch gespielt in Berlin, haben wir gespielt in, wie das geheißen, ich weiß nicht mehr, die Veranstalterin war Punkerin ganz so, war recht groß. Und die hat dann gesagt, dass ich zu mir einen Techniker damals mitgebracht habe, weil man glaubt, wir brauchen einen Techniker. Und die ist total auf unserer Welt gewesen und der Techniker hat halt eingestellt, irgendwie so und so, da pizzi, pizzi. Und so, und angefangen und der ist hingegangen und hat zum Technik gesagt, was ist denn das? Das ist doch keine Lautstärke. Und hat alle Regler, alles was tut, war bei dem Mischpult. Ist dann am nächsten Tag heimgefahren.
Also ihr wart richtig wild unterwegs sozusagen.
Ja, der Techniker ist eigentlich der Gogo Jesanik, der hat irgendwann einmal auch bei Magic gespielt, Boss, in der Schlussphase. Und ist jetzt, hat eine große Anlagenverleihfirma und macht das für SDS. Und das ist auch ein guter Freund von mir, weil Thomas ist ein Handfall.
SDS ist eigentlich auch noch ein gutes Stichwort, weil du hast ja vorher gesagt, du hast einige SDS-Platten ja von früher schon produziert und machst ja heute scheinbar auch, wenn die Herren einmal wieder schaffen, ins Studio zu gehen, machst du dann auch wieder einige Sachen, gell?
Ich habe ja die Schiffkowitz-Solo-CDs auch gemacht.
Ja, genau, stimmt, das habe ich gelesen.
Und SDS sowieso ab, ich sage einmal, wann war denn das? Ich weiß nicht, wann, ab 95, glaube ich, habe wieder ich gemacht.
Haben die jetzt momentan irgendwie, machen die wieder was oder haben die jetzt endgültig gesagt?
Ja, machen es eher, ist glaube ich nicht viel. Der Gerd ist ja gut drauf, der Steinbecker, aber der Schiffkowitz hat irgendwie ein bisschen ist ein bisschen ausgelaugt.
Okay.
Kommt vielleicht wieder was, es ist ja nie aller Tage Abend. Also, das kann sich alles noch immer ändern.
Ja, hoffentlich. Also ich bin eigentlich ein ziemlich großer Fan von den Sachen, von denen ich. Dann kommen wir noch zur Coco-Band.
Genau.
Das ist Coco. Das ist ja auch was ganz.
Das war eine lustige Band, ja.
Lustige Band, gell? Ja, ich habe zwar die Platte jetzt seit ein paar Tagen da, aber ich bin noch nicht dazugekommen, dass ich reinhöre. Die Tanzbar.
Tanzbar. Achso, das war die alle, die ich produziert habe.
Das, genau, wir haben uns die geholt, weil da hat ja auch der Nino Holm, war ja da genau. Scheinbar auch Mitproduzent und hat da auch teilweise Musik geschrieben dafür. Oder Texte sogar, weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube überwiegend die Musik.
Jetzt weiß ich gar nicht mehr, welche. Er hat sicher zwei, drei Nummern vielleicht geschrieben. Ja. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das ist schon. Ich
weiß nicht, wann das 84, war. Glaube ich, war das.
Wirklich war? 84?
84, nein. Ja.
Ich glaube, es muss ein bisschen später
sein. Also, ich glaube, auf der Platte steht 84 drauf.
Was, habt ihr die Platten oder die?
Also wir haben die Platten. Wir haben die Platten.
Aha, dann ist es ja. Dann wird es bestimmen, wenn es draufsteht.
Was ist
das Ruder ist da oben, nicht? Und so weiter.
Ja, genau. Ja, genau.
Ja, ja, genau.
Was ist das für Band eigentlich? Wie kann man die beschreiben?
Das ist ja so, was die nennen, so. Lustige Band. Ich meine, der Blutier, der Schwergewicht der Truppe, also. Der kann sehr gut mit den Leuten umgehen. Und das ist so wirklich, also das ist nicht eine anspruchsvolle Musik, sondern das ist wirklich Patschi Patschi Handi Zahn. So. Mhm. Und mir hat das immer gut gefallen, da mitspielen. Ich habe da immer das, also eigentlich immer die Keyboards immer gespielt und das war lustig. Und der Bassist ist ja der von der Coco Band, mit dem ich jetzt in einer Band noch immer spiele.
Ah ja, ist das die Sengs, oder?
Sengs, ja, genau. Der Bassist. Aber die Coco Band war, muss ich mal sagen, also es war einfach Happening. Aber im positiven Sinne. Mhm. Ich meine, Blitzfritz war auch ein Happening, aber das war eher sehr anstrengend und so weiter, während die Coco Band, also, das war halt einfach lustig. Es war wirklich lustig.
Die Blitzfritz, ihr macht ja wieder ein bisschen was auch, oder?
Ja, ab und zu. Also ich meine, es ist nicht so, je nachdem, wie ich meine, ich mache manchmal Titel, die für Blitzfritz geeignet sind und die haben wir dann halt irgendwie, die machen wir dann halt. Der Reinhard will also eher nur singen, er will also nicht mehr, der ist ein bisschen schon wacher geworden, was das hin, was er nicht mehr so die harte Abteilung, die aneckende Abteilung. Ja. Man tut halt das, ich meine, wenn man nichts anderes zu tun hat.
Und bei der Coco Band, die gibt es ja auch immer wieder mal mit Live-Auftritten, wenn ich das richtig verstanden habe.
In Fürstenfeld hat es einmal gegeben. In Fürstenfeld haben sie gespielt vor das bei der Murphy Band und mit dem Bukowski.
Ah ja.
Den habe ich vor kurzem getroffen und er hat gesagt, schau, er hat zwei Kinder gekriegt inzwischen. Mhm. Nicht er, aber passt, aber die hat gesagt, so, jetzt habe ich bald wieder Zeit. Ich gesagt, ich weiß nicht, ob du bald wieder Zeit hast. Jetzt sind die Kinder halt aus dem Schulalter und so weiter, da kommen halt andere Probleme. Aber ich die wieder Musik machen und so weiter. Ich gesagt, ja, machen wir vielleicht, werden wir sehen.
Also das ist dann einfach so ein On-Off-Projekt, kann man sagen, oder?
Coco Band schon, ja. Da ist das ja, Fui Eddie, was war die letzte, die dann so oder so hat die Klasse, ne?
Ja, genau.
Oder so. Und die Sonne scheint.
Und da hat der Thomas ja scheinbar diesen Text, den hat er dann einem Blutier ja überlassen, den in Edi.
Das Pfui Edi ist eigentlich im Grunde genommen, nein.
Oder ist das?
Das ist eigentlich, der Tom hat die Nummer wohl für die ERV. Wir haben die Nummer schon zuerst
gehabt. Ah, ich habe es jetzt zuerst schon gehabt, okay.
Ja. Wir haben das damals, ich meine, es ist ja nie rausgekommen, Ghostbusters hat die Coco Band gemacht. Also, das ist auf dem Rockarchiv ist die gar nicht drin, glaube ich, gell? Ghostbusters, Hausmeister.
Kann ich mir jetzt nicht erinnern, ne?
Sagt mir jetzt auch nichts, ne?
Ja, wir haben da damals, also ich meine, auf Deutsch, Ghostbusters, hat geheißen Hausmeister. Der Hausmeister und blutiert drüber gesungen und da habe ich, das soll man wohl rausbringen, hat es aber dann nicht ganz hingehabt mit dem Verlag. Also das ist relativ schwierig, eine Nummer, die in englischen Text hat, dann zu verdeutschen. Mhm. Und dann zustimmt.
Ja, das, was wir als nächstes gehabt, das haben wir eigentlich schon
ja, darüber also, gesprochen, oder? Dass ja. Du warst ja dann scheinbar bei Himmel Hölle, bei der ERV, nochmal als Studiomusiker mit dabei.
Ach so?
Ja, wir haben es zumindest gefunden. Irgendein Instrument hast du da scheinbar noch mitgewirkt.
Ja, ich weiß gar nicht mehr, was da alles war. Ich weiß, ja, da ja, Keyboards wahrscheinlich. Wenn ich dann habe ich Orgel oder irgendwas gespielt.
Orgel, glaube ich, war es. Orgel in irgendeinem ja. Song, genau.
Das kann sein, ja.
Mhm. Das weiß ich gar nicht mehr. Also das muss ich sagen, das ist hier zum ersten Mal wieder.
Ja, wir haben die Platten durchgeforstet und überall, wo Andy Bike gestanden ist, haben wir uns mal was aufgeschrieben. Aber mit der ERV machst du momentan eigentlich, ist aktuell nichts, oder?
Gar nichts, ne? Weil die machen das ja hauptsächlich jetzt unten im Gänge. Und der Keinrad Kurt macht ja das auch. Ich meine, ERV ist ja nicht mehr die, wie soll man sagen, seit der Mino nicht mehr dabei ist, muss ich sagen, ja, es ist anders halt. Ne? Es ist nicht mehr. Aber es ist live, ist es fantastisch. Also sie sind genauso gut drauf wie immer. Mhm. Der Leo Bay und so weiter ist ja super und so weiter. Aber ich bin halt eher so, das sind auch die alten, den Nino und den Ike Breit und so weiter. Und immer, die sichert immer das von mir. Ne?
Mhm. Ja, ist ja klar, man hat ja mit der Zeit dann die Leute auch kennengelernt, gell?
Das war die erfolgreichste Sache, die man so muss man auch sehen. Mhm. Ist halt leider dann, man, irgendwann einmal läuft das halt. Es ist also auch ein bisschen so gewesen, ich meine, dass meiner Meinung nach, also der Tom auch bei den neueren Sachen irgendwie das, dieses Hinterherlaufen nach einem, nach den jungen Leuten, dass man das spielt. Das ist im Gegensatz zu SDS zum Beispiel nicht der Fall, weil SDS macht das, was die Leute, was aus ihnen rauskommt. Und der Erfolg gibt ihnen recht, weil es sind zwischen 70 Jahren und 12 Jahren Fans. Mhm.
Die haben auch immer ausverkauft, die Hallen.
Die Olympiahalle voll oder dreimal oder was. Das ist unglaublich. Also ich meine, da muss ich sagen, also, und du hast nie diese Sache, dass ich die anbietere. Das kommt nie daher. Das spielen
die
Leute.
Die sind halt auch generell, glaube ich, so, dass sie dann auch, das taten die ja nicht machen, glaube ich, vom Typ her.
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also, was wir manchmal gestritten haben, also im Studio, wie in Schiefkowitz, also wo es darum geht, wo ich dann gesagt habe, nein, gib mir da nicht vielleicht ein bisschen einen Chor, ein bisschen dort den Chor machen, weil der so toll ist von euch und so weiter. Nein. Das kommt nicht in Frage, das, was er sich einbildet. Ich meine, das heißt, es bleibt, ich meine, auf seiner Solo-CD, wenn du das hörst, da sind ja wirklich manchmal Sachen drauf, dass ich mir denke, das kannst du viel, viel besser machen. Aber viel kommerzieller machen.
Aber er will es so haben, oder?
Das will er nicht. Das will er nicht. Da gibt's, also ich meine, der Schiffgewinn und die sind wirklich sehr, sehr gute Freunde. Und es ist so, also ich meine, es gibt ja so lustige Sachen, also ich meine, eine Sache erzählt der Schiffgewinn immer, den muss ich euch auch erzählen. Ich habe gemischt seine erste Solo-CD. Die hat er in England aufgenommen und da hat er irgendeinen wahnsinnigen Studiotechniker gehabt, mit dem er halt nicht zufrieden war. Mhm. Das habe ich erst alles remixen. Also sozusagen 1000. Ich habe die Bänder gehabt und habe das halt gemischt. Und da war es dann so, da habe ich gesagt, du und jetzt die eine Nummer, die gefällt mir, also das gefällt mir nicht, wie das ist, wie es gemischt. Fußballspiel war das, glaube ich. Und ich habe dann daraufhin gesagt, ja, ich weiß nicht, also das passt eh, wie es ist. Wie stellst du dir das vor, wie das sein soll? Und er hat gesagt, ja, da soll ich dir, ja gut. Ich bin ja ein friedlicher Mensch und habe alles so irgendwie halt nachgezogen und so weiter. Einen ganzen Tag habe ich gemischt und bin immer zwiderer geworden. Und das erzählt der Chef gerade immer dann. Immer zwiderer geworden. Der Chef gesagt, ja, du Andi, warum bist du so zwider? Ich bin jetzt wieder. Ja, weiter gemischt und irgendwann am Ende nach 8 Stunden dann hat der Schiff gesagt, du, ich glaube, du hast recht gehabt. Es ist nicht besser. Und dann gesagt, siehst du, jetzt weißt du, warum ich zwider bin. Das erzählt er immer wieder. Das ist
nett, ja. Wobei, sagen wir es, ich finde die beiden Soloalben vom Schiffkowitz auch richtig gelungen.
Ja, also das mit Donovan gefällt mir auch gut. Und das hat mir auch irrsinnig gefallen, dass der Donovan, also eines Tages, ich sitze genauso wie ich da jetzt sitze am Computer und leider das Telefon hinter mir. Und ich hebe ab und sag Hallo und er sagt, ja, hier ist Don. Welcher Don? Also, ein Donovan, okay. And the Donovan and you surely want to talk to Schiffy, yeah? And I said, no, I want to talk to you. And I must say to you, it's fantastic. And it really, you got it. And das hat mir schon gefallen. Ich meine, für einen Typen, der also mit Beatles und so weiter, und irgendwie, also schon ein Weltstar war und immer noch ist. Das hat mir wirklich ein Kompliment gemacht, muss ich sagen.
Der Schiffi braucht halt natürlich genauso lang für seine Solo-CDs wie der Boris Bukowski, gell?
Ja, wenn nicht länger. Wenn nicht länger. Der Gerd ist da ja ganz anders. Der Steinbecker macht also auf Auftrag, wenn du sagst, jetzt, wir machen ein neues Studioalbum, du machst jetzt 6 Nummern, dann fährt er nach Griechenland und kommt nach 2 Wochen zurück und hat 6 Nummern. Der Schiffi sagt, was, nicht immer, ich muss das erst, der muss dann irgendwo, also der braucht ein Jahr.
Bis er in die Gänge kommt dann, gell?
Ja, bis er das hat, also bis die Muse erreicht und so weiter. Das
Und der Günther Timmischl, der ist ja auch eher so ein bisschen zurückgezogener Typ, so wie das jetzt, wenn man das so mitkriegt.
Ich will irgendwie seine Ruhe haben. Ich will seine Ruhe haben. Der Günther war der bei der Verleihung vom Goldenen Ehrenzeichen der Republik Österreich, was sie vor kurzem gehabt haben. Ich weiß nicht, ob ich das gesehen habe, sind Seitenblicke, wo dann draufhin der Schiffkowitz steht da und der Steinbecker steht auf der anderen Seite, kein Timmischl ist da. Und da sagt der Interviewer, da sagt er, und wo ist der Timmischl? Der ist schon heimgefahren. Der ist heimgefahren auf Büstenfeld. Und der Schiffi sagt dann, peinlich berührt, irgendwie sagt er dann draufhin, naja, wahrscheinlich ist er wieder heim nach Büstenfeld. So, das war wirklich so. Er hat das Kreuz gekriegt und ist heimgefahren.
Also er ist wahnsinnig gern daheim einfach.
Ich mag das nicht. Das war auch damals bei Magic auch schon. Der Günther ist ein fantastischer Musiker, kann keinen falschen Ton spielen, kann keinen falschen Ton singen. Das geht nicht bei ihm. Und sobald er Musik macht, geht aus sich heraus und es ist alles total, aber sobald es dann vorbei ist mit der Musik, will er eigentlich sehr ruhig.
Finde ich interessant, ja.
Ja, das hat er.
Also es sind, glaube ich, schon 3 sehr gegensätzliche Typen im Prinzip.
Gegensätzliche Typen, die im Gesang natürlich, was der Wort der Gesang sehr gut zusammenpasst. Eine klare, reine Stimme von Timmischl, eine krächzende vom Steinbecker und eine jeiernde vom Schiffkowitz. Das ist genau den Dreigesang, der das DS ausmacht.
Ja, also da kann man wirklich nur hoffen, dass die nochmal dann irgendwie nochmal was machen.
Ja, das würde ich auch hoffen.
So ein Alterswerk.
Ja, so wie der Bob Dylan, ne? Den haben wir jetzt.
Ja, genau.
Aber nicht schlecht, finde ich.
Soll ich das schauen, gell?
Ich kenne das, ja.
Ja, ist gut, ja.
Okay. Mir gefällt das.
Also da ist ja irgendeine so eine 10-Minuten-Nummer über den Untergang von der Titanic drauf.
Sehr schön, ja.
Das Vorbild nehmen werde auf seiner Solo-CD auch eine 10 Minuten das Feiern.
Ja, genau.
Best und das war richtig. Aber ich muss sagen, das Feier haben wir so hingekriegt, dass es nicht mehr so langweilig wird. Also am Anfang, als wir das erste Mal gehabt haben, dass die, das hat er so irgendwie im Studio, da schrumpelt er das auf der Gitarre rein, dass wir so langweilig waren. Und das haben wir aber jetzt eigentlich recht gut gelöst. Also, bin ich recht zufrieden damit. Und das Out of Fürstenfeld, was auf der Neiden, was natürlich.
Das ist lustig, ja, das ist lustig, einfach.
Die hat er ja auf seine Solo-CD nicht aufhören wollen.
Achso, wer das auf die Solo?
Ich war geplant gewesen für die Solo-CD, aber es war dann so, dass er gemeint hat, die Leute kriegen das in die falsche Kehle und so weiter. Was eigentlich wurscht ist, ist ja mir wäre es wurscht gewesen, weil. Die Leute könnten das falsch verstehen und so weiter. So.
Ach, geh.
Fürstenfeld, ja, gegen Fürstenfeld.
Aber das war doch total lustig eigentlich.
Günther hat mich angerufen und gesagt, das könnt ihr nicht machen.
Ehrlich?
Fürstenfeld, das geht ja, es geht ja gegen, es ist eigentlich nur das Negative, ist das Schülerheim in Fürstenfeld. Aber der Günther hat wirklich geglaubt, also das geht auf Fürstenfeld und da ist dann muss dann er darunter leiden, weil dann der Bürgermeister bla bla.
Ja, magst du das glauben?
Es ist nie wieder Fürstenfeld oder was? Das ist ja ein alter Fürstenfeld. Ich meine, ich bin auch Fürstenfelder, nicht? Ich komme ja aus Fürstenfeld.
Aber hat sie auf jeden Fall, finde ich, klingt gut. Und auch die, diese, ich glaube, 3 oder 4 neuen Songs sind sie auf dem 30 Jahre. Drei sind es, gell?
Es war einfach nicht mehr da und ich meine, ich muss sagen, also das war sicherlich, also die Plattenfirma hat sich da halt erwartet, dass eh klar, das andere, dass die alten Nummern nimmst und 3 neue dazu, dann können wir uns wieder was verkaufen.
Wahrscheinlich, ja.
Das ist aber schade, ich meine, eigentlich ist es im Grunde genommen schon ein bisschen eine Abzocke. Bin ich ehrlich.
So. Ja, aber wahrscheinlich war das Problem, die wollten vielleicht ein neues Album und die Herren, die haben nicht so viel Material gehabt, gell?
Ich sag's genau das Richtige. So was.
Und dann hat man halt einen Kompromiss gemacht, oder?
Ja, genau.
Ja, weil ich glaube, das war ja da, wo die Tour angestanden war.
Ja.
Jetzt haben wir noch so einen alten Austro-Rocker, den Wilfried, mit dem hast du auch was gemacht, gell?
Ja.
Gehen wir und später dann noch das Katerfrühstück.
Ja, das war zusammen mit Ronny Herbertsheimer und mit dem Ike Breit. Der Ike Breit hat das damals produziert, glaube ich. Mhm. Das ist ziemlich, also das Katerfrühstück ist relativ ganz schlecht im Verkauf gegangen. Das Genma ist noch relativ okay gegangen.
Ja, Katerfrühstück war eigentlich die letzte CD von Wilfried bis heute und jetzt laut seiner Homepage gibt es im November irgendwas Neues.
Ach so, wirklich war?
Ja. Seit wie viel, 18 Jahren oder so, seit das 18. erste Album wieder. Ja.
Da weiß ich zwar nichts davon, aber ich meine, das macht er sicher, das macht sein Sohn, glaube ich, hat das
geschickt. Der Hannibal, ja. Genau.
Also ich habe bei ihm extra nachgefragt und er hat es mir bestätigt. Also im Oktober oder November kommt das Album raus.
Ja, Wilfried habe ich dann, was ich ja, Wilfried habe ich das erste Mal kennengelernt, als ich studiert habe in Graz. Und der Mensa, damals hat er Englisch studiert. Aber keine Musik gemacht. Aber wir haben dann mit Sanks haben wir mit Wilfried auch gespielt, das war lustig. Also, die alten Rock, also so Rock-Blues-Hauern sind ja super mit ihm, weil er hat ja eine wirklich eine gute Stimme, die für diese Sache gut passt. Mhm.
Ist ja eigentlich ein bisschen schade, dass er nie so den Durchbruch in Deutschland gehabt hat.
Ja, Laufhase Lauf oder was, oder wird das andere Kassen von ihm, das ist schon in Deutschland gegangen, oder?
Ja, ein paar Sachen.
Heidelbeeren und so war auch in Deutschland.
Nein, noch eine. Ich habe den Kassen. So ähnlich wie damals der Supermax. Also damals in der Zeit, wo Supermax seine Kassen. So wie viel. So ein bisschen auf damals Disco hat er den gemacht. So weiß ich jetzt nicht, aber fällt mir nicht ein.
Ja,
auf Disco, die Telefon Terror, oder? Telefon Terror war das
ja,
Ding.
Aber nein, noch eine. Jetzt fällt es mir nicht ein.
Ganz normal, oder? Wahrscheinlich dann.
Ja, also auf Disco war dieses Nights in the City.
Nights in the City, Album, genau.
Aber
das, oder? Ist das nicht Nights in the City? Ist das nicht eine Nummer von ihm gewesen?
Ja, genau. Das war so eine Disco-Nummer.
Ich glaube, die ja ein bisschen Erfolg hat er gehabt, aber es war halt dann irgendwie so Mitte der 80er eigentlich vorbei in Deutschland.
Ach so, aha, ja.
Er hat dann nie so den Namen gehabt, sage ich mal. Da glaube ich, waren dann immer, der Geusern hat dann da das Glück gehabt, dass er eigentlich im Prinzip dasselbe, was der Wilfried Jahre zuvor gemacht hat, ähnlich wie Magic.
Aus der gleichen Gegend. Aus der gleichen Gegend. Ich meine, der Geusern hat halt dann ein bisschen Harmonika dazu gebracht, was ja super ist. Es gibt dieses ländliche, das Gefühl von da oben für den Leuten vermittelt. Ne? Auf der Neid zum Beispiel die Brennen tut's gut.
Die ist super, ja.
Die ist super, ja.
Aber da ist die Harmonika auch wieder als Element dabei, was dann nicht wie volkstümliche Musik klingt, sondern wirklich schön.
Ja, die Österreicher bringen wirklich sehr viel hervor. Und sind auch für den einen oder anderen lustigen Sachen einfach so Randsachen, finde ich das immer total spannend.
Aber das geht nicht weiter als, ich glaube, maximal Stuttgart, gell? Nach Deutschland. SDS geht bis Stuttgart und dann ist es eigentlich relativ vorbei.
Ja, bei SDS, da muss ich sagen, ich habe auch Bekannte, die ein bisschen außerhalb von Bayern die kennen, die sagen alle, was ist das? Dann sage ich immer Steinberger, Timmisch und Schiffkowitz. dann lachen sie nur.
Was ist das? Schulter zucken so.
Was ist das? Ist das was zum Essen?
Das ist halt schwer zu verstehen, weil du im norddeutschen Raum oder Frankfurt oder was, da verstehst du jetzt schwer, das, was sie singen. Das ist genauso wie wenn ich mit dem Kölner Dialekt, mit dem Papp nichts anfangen kann, weil ich nichts verstehe. Mhm. Mhm. Ja, das versteht ihr in Bayern wahrscheinlich auch nicht. Ne?
Nee, also ich zumindest nicht, nee.
Ich habe mich, ja, man muss sich damit befassen, sage ich mal.
Okay.
Ja, 2000 rum hast du dann ja irgendwie das Magic Sound Studio, das gab es dann nicht mehr. Und ja. Heißt dann jetzt Megabyte Kitchen, was hat das, wie hat sich das so entwickelt oder?
Ja, das war ich habe dann ab 93 oder was habe ich dann die Studio Alarm übernommen. Der Bukowski ist dann sozusagen ausgestiegen, ich habe ihn ausgekauft und habe dann im Jahr 2000 hat der Dr. Marco, der jetzt was der für Red Bull Racing oder was da der große Leiter ist, der hat über das Haus damals gehört, wo wir unser Studio gehabt haben. Ah. Und der hat dort ein Hotel hingebaut. Und ich bin aber nicht ausgegangen. Und die haben sozusagen dann mein, ich habe mich dann müssen auszahlen, bevor ich rausgehe. Ich habe so einen guten Mietvertrag gehabt, den der Bukowski damals noch gemacht hat. Also, und dass er mich nicht ausgebracht hat. Wenn er mir nicht was zahlt und mit dem, was er mir bezahlt hat, das war eine erkleckliche Summe, habe ich dann bei mir daheim sozusagen ausgebaut und dazu gebaut im Haus. Und da bin ich jetzt da. Und das war dann so, dass ich während dieser Umbauphase habe ich sozusagen ein paar so Werbungen und so weiter gemacht, also in der Küche bei mir. Megabyte, also ich heiße ja Byte, und damals haben wir gesagt, Megabyte Kitchen gar nicht so schlecht, irgendwie macht man das.
Jetzt wissen wir, wo der Name herkommt.
Sehr gut. Es hat zwar geheißen, ich soll jetzt ein Megabyte, so wie BEI war das Thema machen. Aber das habe ich dann nicht gemacht. Du beschreibst uns das so wie ein Megabyte. Das, jetzt müsste es ja schon heißen Gigabyte oder Terabyte.
Wie viele Platten habt ihr in diesen Studios oder wie viel habt ihr so gemacht? Kann man das noch sagen?
Ich weiß es nicht viel. Also ich habe damals auch den Peter Weibel gemacht.
Tradi Weibel, oder?
Nein. Peter Weibel ist Hotel Marfilia Orchester.
Das sagt das mir jetzt nichts.
Sagt da nichts. Peter Weibel ist ein großartiger Künstler. Der dort hat der Bukowski hat damals von dieser LP, die ich damals gemacht habe, eine Nummer gemacht, die hat 6 in der Stadt gehabt.
Das Lied kenne ich wieder, ja.
Das kennst du. Das ist eine Nummer von Peter Weibel.
Ah, okay.
Peter Weibel und Louis Eck haben die gehabt. Das waren zwei Künstler, ganz wild Punk, punkmäßig. Ich habe damals auch die. Wie heißen sie also die, warte mal. Ah! Ich glaube, die wilde Partie. Heftig. Na, das liegt mir auf der Zunge. Na, jetzt fällt es mir nicht ein, aber vielleicht fällt es mir während dem Gespräch da irgendwie jetzt komplett, klinke ich wieder ein, dann sage ich es.
Genau.
Fetisch 69.
Ah, okay.
Wieder 69.
Ja, Fetisch 69. So eine Mörderpartie, also das war schlimm. Der Fetz sowieso, also ich meine, dann die.
Also zu diesen Fetz, das darf mich jetzt auch nochmal interessieren. Ich bin da ganz, ganz zufällig, bin ich auf diese Platten draufgekommen. Die haben, glaube ich, 2 gemacht. Die haben ja nicht relativ lang was gemacht, oder? Und das waren ja scheinbar ziemlich unterschiedliche Leute.
Ja, also das ist immer die zweite Cover, hat ja der Thomas Spitzer gemacht.
Ach, das Cover das von der zweiten Platte. Ah, okay. Weil ich glaube,
auch Texte dazu. Das waren ja auch deutsche Texte.
Ja, genau.
Ich habe das damals, der Bukowski und ich, damals eigentlich mit dem Sinn produziert und das hat auch damals dann die Musiker produziert, also als Plattenfirma, um irgendwie eine härtere Abteilung dort zu schaffen. Und denn wie üblich ist es natürlich dann so, diese Gruppe ist dann daran zerbrochen, nicht dadurch, dass weil sie sich gegenseitig jeder glaubt hat, wie es in einer Gruppe ist, wenn dann so gewisse Leiterinnen sind, wo sagt, ich bin der Macher und ihr will jetzt alles das Sagen haben und so weiter. Und dann passiert das, dann löst sich die Gruppe auf.
Und hat es dann auch, glaube ich, gar nicht so lange gegeben, oder?
Ja, ich meine, glaube 3-4 Jahre hat es sicher gegeben. Willst du eine Banane, kriege ich jetzt noch immer klasse Abrechnungen aus der Schweiz, komischerweise.
Echt? Wahnsinn.
Ansonsten, was jetzt auch noch ein aktuelles Projekt ist von dir, das ist ja das, die Band Fangs. Das ist im Prinzip, du bist ja oder seid ihr ja dauernd anscheinend auch live unterwegs, oder? So wie ich das verstehe.
Ja. Das ist ja lustig. Also, ich meine, mir gefällt das ja, weil es ein bisschen, also ich meine, ich kann es irgendwie nicht lassen. Auch im Alter muss man also sozusagen, und das ist eine Band, wo man dann eigentlich wirklich, wo du bei jeder Nummer, bei jeder Nummer mindestens ein Solo zum Spielen hast. Sehe dieser Rock, Blues und so weiter. Und natürlich auch Covers machen wir schon so viel. Ich meine, wir spielen ja so viele Nummern, wo es natürlich dann auch live geht, weil du dann überall spielen kannst.
Hat sie in Deutschland auch schon unterwegs?
Nein, noch nichts. Das ist, also vielleicht wird es irgendwann einmal, aber das ist halt so. Also ich meine, man muss ja, die Leute sind ja alle, der Bassist ist ja beruflich tätig und unser neuer Schlagzeuger ist aus Slowenien und da muss er sich dann halt schon irgendwie auszahlen. Und es ist halt so, dass dafür, wie mit solchen Gruppen jetzt, wenn du in einem Club spielst oder was, ist von der Kohle her da nicht mehr viel drin.
Das ist klar.
Das ist halt, was in einem Club, du kannst dann selber mit Hut gehen. Oder was mir ja nichts macht, weil es geht mir nicht ums Geld, sondern es geht dann darum, dass irgendwie die Freude am Spielen da immer da ist. Das ist wichtig. Also ich will mich nicht im Studio verkriechen und sozusagen und sagen, jetzt mache ich da Nummer nur für mich allein und so weiter und dann kommt einer und der macht es. Mit dem bringe ich das dann an die Öffentlichkeit, sondern ich will selber ein bisschen spielen. Das muss ja gar nicht sein. Wir spielen ja relativ oft. So. Auf der Thanks-Seite, thanks.at, da ist ja die eine Nummer, da ist so eine funky Nummer und wurde nur mit einem Mikrofon aufgenommen, aber kommt ja recht gut.
Ja, ich finde auch, also ich habe da so reingehört, also kann man ja einiges so sich anhören, das klingt echt super. Also.
Ja, es ist okay. Es ist halt, es ist wieder was anderes. Ne? Also, Fritz, kannst du, wenn du das in YouTube siehst, da siehst du auch so live auf dem Desk.
Naja.
Das ist auch, wie es früher war. Ne? Früher war es noch wieder.
Jetzt haben wir im Prinzip, glaube ich, haben wir so mit unseren Fragen durch. Rückblickend hast du eigentlich. Wenn man so schaut, was du alles produziert hast, war eigentlich alles, was so in Österreich bekannt ist, ist irgendwie einmal bei dir hat vorbeigeschaut, oder?
Ja, schon, ja.
Aber scheinbar nachhaltig dann mit STS, oder? Mit den dreien.
Nachhaltig war es mit STS, wo natürlich, also ich sage mal, leider Gottes habe ich nicht das Fürstenfeld gemacht. Ich habe von Fürstenfeld die Demos habe ich noch gemacht. Es hat damals einen Streit gegeben zwischen Bukowski und Steinbecker und Schifferlis. Das war dann der Grund, warum sie dann eigentlich nach Wien gegangen sind. Da will ich nicht näher erklären, jetzt, was da war. Jedenfalls war es ein Streit. Und da habe ich dann noch, aber zum Beispiel von Fürstenfeld, habe ich sogar noch die Urversion in Englisch. With a little help. Und das ist in Englisch und so weiter. Da habe ich auch noch die Grunddemos, die es damals aufgenommen haben weil es war zuerst geplant, dass man diese Produktion, wo auch Füßenfeld drauf war und so weiter, auch machen bei mir. Also ich habe die Vorproduktion ja bei mir gemacht. Da sind die Nummern halt alle drauf, in einer Rohversion, wie Sie sehen. Die habe ich sogar noch alle.
Das ist Pech, ja, aber gerade bei das Lied, das ist ja.
Das ist leider. Das ist.
Ja, man weiß ja auch immer vorher nicht.
Ja, also, der Fürstenfeld, der Schiffkowitz, da ist die Plattenfirma, gesagt, der Fürstenfeld ist die Single und so weiter. Der Schiff hat gesagt, das ist ja nicht vorstellbar, von mir aus macht es die Single. Das ist sicher nicht. Es ist das Gleiche wie bei Opus Life is Life, wo der Müller-Peter gesagt hat, aber Life is Life, das macht man da hinten am Schluss noch irgendwo drauf und passt schon, das ist eine gute Abschlussnummer. Sie haben am Schluss drauf von der LP, von der ersten.
Und dann war es der größte Hit, gell?
Du weißt das wirklich nicht, also du kannst das nicht sagen, also ich meine, das ist auch die sogenannten Spezialisten, was ich dann sage. Wie oft habe ich gesagt, das ist was Tolles und das ist jetzt, und dabei ist es aber nicht.
Das Publikum, das irrt sich ja nie, gell? Angeblich. Ja. Also ich habe anderen das Gefühl, aber also bei denen Lieder.
Beim Bukowski habe ich gewusst, als wir das den Mantel gemacht haben, trage meine Liebe über den Mantel. Genau das Gefühl vermittelt die Nummer, wie über sieben Brücken musst du gehen. Genau das ist es, das Gefühl.
Und ich glaube,
genau das ist es auch eingegangen.
Und ich glaube, das spielt er auch heute live immer noch, wenn er mal auftritt.
Ja, spielt er live immer noch, ja. Wir haben mit Sengs, mit ihm auch zusammen schon gespielt. Also wir haben dann bei der Rock Blues Night, was wir immer haben, da ist der Bukowski dann auch mal eingeladen worden und da haben wir dann mal mit ihm Kokain gespielt und so weiter. Das ist ja lustig. Und das ist ja fast wie Magic, wo ich dann wieder auf dem Klavinett spiele, Kokain.
Wenn man quasi wieder nach Jahren später das wieder macht, gell?
Ja, ja.
Für die Zukunft hast du aktuell momentan irgendwelche neuen Pläne und Ideen, was du noch machen willst?
Im Augenblick mache ich gerade selber ein paar Nummern, habe jetzt ein paar Nummern gemacht für, das wird euch nichts sagen, Westwind. Das war einmal eine Partie, die habe ich so vor 1980 oder was produziert. Die sind jetzt wieder auferstanden und die haben damals das so gesagt, verstehst du das nicht? Und den auch ein paar Nummern, die auf- und abgespielt werden in Ö-Regional. Die haben so einen dreistimmigen Gesang auch. Und ich möchte halt gern, also wenn die Westwind jetzt wieder zum Auferstehen und SDS jetzt nichts macht, möchte ich ja trotzdem wieder auf dreistimmigen Gesang irgendwas machen.
Ah, okay.
Die haben einen guten dreistimmigen Gesang und da habe ich ein paar Nummern gemacht. Also die ich mache an sich, ich kann keine deutschen Texte machen, aber Melodien kann ich recht gute machen. Und da Chris Watzig, der also von die, der Alois Watzig, so heißt der, genau. Von Westwind, der kann wieder gute Texte machen. Hoffentlich.
Also ist das da heuer geplant oder für nächstes Jahr dann?
Für nächstes Jahr geplant, ja. Also das muss erst irgendwie irgendwie Hand und Fuß haben. Jetzt mache ich mit Sengs gerade die neue Produktion, da werden wir sehen. Weil ich habe ja an sich immer das Problem, war immer das, dass ich mir gedacht habe, jetzt, man braucht ein gutes Management. Und das Einzige, was zum Beispiel in Österreich ein Manager dich nimmt, ist dann, wenn du deutsche Texte machst. Englisch nimmt keiner.
Okay.
Das kannst du vergessen. Also das ist,
hat wieder total umgeschlagen, was er vor 10, 20 Jahren anders war, ist jetzt wieder ganz anders.
Scheidmeier, was der SDS war, hat mich angesprochen und hat gesagt, du warst ja nicht in der Partie, die Englisch, also die ich managen kennt und so weiter. Ich habe gesagt, ja, Sengs, kannst du machen. Und so Musik macht sie ja, so Englisch oder Deutsch? Da habe ich gesagt, ja, Englisch. Er hat gesagt, nein.
Also
deswegen haben wir gedacht, vielleicht gibt es einen, dann habe ich viele Gruppen, die in Deutsch was Gutes macht, wo man seine eigenen Nummern unterbringt und etwas geht. Also, weil vom Plattenverkauf darf man es eh nicht sehen, weil das ist eh, eigentlich Platten verkauft man nur bei Live-Auftritten. Das ist sicher bei Sengs, da werden die Live-Auftritte, also bei Live-Auftritten gehen die Platten. Mhm. Oder im Internet. Also das geht immer noch. Also bei iTunes ist gar nicht so schlecht. Also ich kriege alle Monate eine Abrechnung von Sengs, also wirklich also an die 50 Euro. Mhm. Alle Monate. Und da sehe ich die Verkäufe sicher in Japan, UK oder USA.
Mhm. Interessant.
Das ist interessant. Nämlich, ich meine, das denke ich mir auch, warum? Ich meine, das ist eigentlich recht gut. Ich meine, das beruhigt mich. Also man denkt, ich brauche nicht nur in Österreich, ich muss auch in Deutschland
gehen. Ja, ja.
irgendwie so eine Firma zu suchen, die dann an sich für die dann, was denn, 10.000 Euro eine komplette Produktion kaufen will, das. Und dafür dann so viele Prozente dann runterzieht, dass die als Künstler bleibt. Du produzierst lieber selber und verdienst am Verkauf.
Ja, da geht auch wirklich der Trend jetzt größtenteils ja auch hin, so dass man wirklich selber sich vermarktet.
Sozusagen. Das verkaufen kannst du eigentlich eh nur live. Weil, ich meine, es gibt ja keine Geschäfte mehr, die CDs haben, auch gesehen vom Mediamarkt. Also die meisten nehmen das. Erstens einmal, kaufen es dann, so wie es der Paul richtig gesagt hat, kaufen es dann, wenn du live spielst.
Mhm.
Da sitzt das Geld locker. Dann sagen sie immer, die Band hat mir jetzt gut gefallen, jetzt kaufe ich es.
Mhm.
Wenn du sagst, ich habe keine CDs mit, gehe das nächste Mal in den Mediamarkt, geht der nie hin, nie im Leben.
Wir haben in Erding, in der Tat haben wir nur einen richtigen Laden mit CDs, gell? Music World.
Ja, stimmt, aber das ist eher rar gesät, ja. Und es ist halt das auch. Ja, und es ist halt auch oft immer das Problem, wenn ich dann irgendwie was haben will, was jetzt nicht in die Charts gerade ist oder so, dann frage ich da mal nach, dann weißt du das erstmal schon gar nicht mehr. Also die kennen sich ja meistens musikalisch auch nicht so wirklich aus.
Das ist das Problem.
Und dann vertippt er sich dreimal irgendwie, wenn er dann das eintippt, und irgendwann einmal sagt er dann, ja, das kriegen wir in 3 Wochen oder so.
Also, in 3 Wochen gehst du nicht mehr hin.
Ja, genau, das ist ja das.
Ja. Du bist da ganz ein Spezialist und da gibt es immer noch welche. Platten zum Beispiel gehen schon. Aber das ist ja so eine schmale Nischen-Sache, dass du Vinyl da hast. Ne? Mhm.
Also ja, da wird wieder deutlich mehr jetzt auch produziert, bei Vinyl, ja, das stimmt.
Ja. Scheinbar gerade wieder so in, gell? Mhm.
Aber es ist gut, weil wenn du so ein Cover hast, ne?
Ja.
Das so schön groß ist und du kannst das lesen. Und das, während du das hörst, siehst du was Großes vor dir und das kannst lesen. Und nicht das ist irgendwie so mini. SDS zum Beispiel, das ist, ich meine, gut, das ist eh immer, die haben ja so aufwendige Covers. Die haben es eh.
Ja.
Der Schiffkowitz ist da ganz, ganz happig drauf, dass da die Texte und alles genauesten steht. Steht ja wirklich. Beim Schiffkowitz ist ja da jeder Furz, den du lässt, ist dort erwähnt.
Ja, aber gerade jetzt zum Beispiel wie bei IAV, wo ja wirklich das Cover eigentlich auch ein wichtiger Teil jetzt von dem Gesamtkunstwerk ist, sag ich jetzt mal, das hat uns auch der Thomas Spitzer neulich mal erzählt, dass er das total bedauert, dass das halt keine Platten mehr so richtig gibt, weil er einfach das, er kann halt auf so einer kleinen Fläche, kann halt nichts machen. Also.
Ja, ich glaube, das tut jeden weh in der Seele dann, wenn das halt so komprimiert ist.
Ja, aber vielen Leuten ist das wurscht. Also ich sage mal, wenn du die heutzutage jetzt hörst, also wo, wenn ich Ö3 höre, oder in Bayern wird es ja so ähnlich sein, du hörst dann immer, also du hast den Leuten wurscht, da brauche ich den gar nicht sehen, weil das genügt mir schon, wenn der irgendwas schlägt. MP3 oder was, und die meisten lohnen sich das eh über YouTube aber und sind auch zufrieden. Mhm. Sind total zufrieden. Also das hast die neuesten Nummern, die brauchst du nicht kaufen.
Ja, das ist, also da bin ich zum Glück jetzt anders. Also glaube ich, an mir hat die Plattenindustrie schon gut verdient.
Ja, bin ich auch, ja.
Vielleicht ist aber einer von den wenigen.
Ja, mittlerweile wahrscheinlich ist man schon fast ein Dinosaurier.
Das ist bei euch ein Alter erst. Du hältst eh schon von Dinosaurier, was bin ich da? Ich bin
Ja. Also vielen Dank für die lange Zeit, was du Zeit gehabt hast für uns.
2 Stunden bist du neu schon. Ist schnell vergangen, die Zeit, gell?
Ja, schon, ja.
Stimmt, waren schon 2 Stunden?
Ja, doch, knapp 2 Stunden schon. Ja.
War also, hochinteressant, sehr hochinteressant informativ.
Und sehr, sehr witzig, ja.
Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.
Danke. Danke ebenso, ja.
Ebenfalls. Und bleibt
in Kontakt, gell?
Genau, ja, das machen wir auf jeden Fall, ja.
Vielen Dank. Und einen schönen Sonntag noch.
Baba, ciao.
Ciao.
Servus. Es ist noch nicht ganz vorbei, auch wenn schon Andy Byte Baba gesagt hat, sagen wir noch lange nicht Baba.
Genau, weil 2 Stunden ist ja für uns ein Witz. Wir müssen da noch mehr an Audiomaterial liefern.
Genau. Und brauchen wir eine Ausschussware.
Nein, wir haben ein Sendebewusstsein, ein wir wollen
Übermittlungsbewusstsein.
Immer Übermittlungsbewusstsein, so muss man sagen, genau. Genau, also wie schon vorher angekündigt, wir sprechen jetzt noch über Musik, die wir sonst noch gerne hören, und stellen jeweils eine CD vor. Und ja, jetzt weiß ich nicht, Wolfi, bist du oder?
Na, fang du mal wieder an.
Okay, dann bin ich dabei. Ja, ich habe jetzt Musik, die jetzt nicht 100%ig brandneu ist. Also das Album ist rausgekommen Anfang des Jahres, so ich glaube Februar oder sowas in der Richtung. Hab das auch, die Musik schon, auch damals schon ein bisschen gehört und hab mir immer gedacht, also hab das sofort auf meine Wunschliste gepackt und hab mir gedacht, die muss ich jetzt unbedingt mal kaufen, die CD, weil die komischerweise so im Laden habe ich es nirgendwo gesehen und sonst auch in iTunes gibt es nicht, komischerweise. Aber bei Amazon gibt es. Und jetzt habe ich es endlich und deswegen möchte ich es jetzt unbedingt vorstellen, weil ich so begeistert bin von dem Album. Also es geht um Felix Mayer. Das Album heißt Erste Liebe, letzter Tanz. Felix Mayer ist wirklich eine interessante, sehr faszinierende Persönlichkeit, er ist mit seiner Band circa, ich glaube, 15 Jahre in den auf den Straßen unterwegs gewesen, als Straßenband. Hat einfach, wie man halt so kennt, so die, die an der Ecke halt irgendwo stehen und Musik machen. Und da sind ja oft wirklich gute Leute dabei. Also es sind ja meistens sehr, sehr gute Musiker auch. Und ja, der hat da Musik gemacht und teilweise eben auch selbst komponierte Sachen. Und hat so einfach immer gut anscheinend so gut leben können. Hat natürlich da Unmengen an Eindrücken gesammelt. Also hat natürlich alles erlebt, was man sich vorstellen kann. Das kann man sich ja vorstellen. Es gibt ein wunderbares Interview mit ihm in der Sendung 3 nach 9. Werde ich dann auch verlinken. Da gibt es, glaube ich, zumindest einen Ausschnitt davon auf YouTube. Ist echt ein tolles Interview. Das habe ich damals sogar wirklich dann gesehen und ich habe mir gedacht, Mensch, zum einen die Musik, die ist toll und zum anderen den Typen, da möchte ich wirklich mal wissen, was der so macht an Musik. Weil da erzählt er so ein bisschen halt von den üblichen Dingen, so dass jede Stadt, jede Kommune hat so seine eigenen Regeln, wo man wann wie Musik machen darf. Erzählt er irgendwie, dass bestimmte Städte sogar das ein Vorspiel erwarten. Also München zum Beispiel erwartet, dass die Straßenmusiker vorspielen. Also das muss ich schon wirklich machen, weil das ist, sind denn die wahnsinnig. Da sind dann irgendwelche Bürohengste, die keine Ahnung von Musik haben und hören sie dann eine Musik an. Also
im Hintergrund sitzt irgendwo ein Mann von der GEMA noch wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ich weiß nicht. Also es ist total absurd. Aber also erzählt da recht schöne Geschichten. Und ja, also was ist es für Musik? Es ist deutschsprachige Musik. Man könnte fast meinen, ich höre nur deutschsprachige Musik, weil ich immer so deutschsprachige Musik vorstelle, aber irgendwie
gibt es da scheinbar sehr viel deutschsprachige
gute momentan Musik, auch, gell? Ja, momentan ist wirklich echt gutes Zeug unterwegs. Ja, es ist sind tolle Texte. Es ist ja, es ist so
feine Ware.
Genau, feine Ware, ja. Ja, es ist handgemachte Musik auch, also man hört es schon, also es ist ja wirklich teilweise mit Cello oder mit, also man hört halt richtig, es sind echte Musiker da, die das spielen. Super Texte, die halt wirklich auch sehr interessante Bilder auch so zeichnen und so Hinterhofkino zum Beispiel, da gibt es ein schönes Lied und ja, produziert ist das Ganze von Frank Plaza. Der Name ist vielleicht dem einen oder anderen irgendwie sogar schon mal geläufig, weil das ist durchaus ein sehr erfolgreicher und sehr für deutschsprachige Musik sehr stilprägender Produzent. Der hat zum Beispiel damals die Band Echt produziert, die für mich immer noch eine der am schlimmsten unterschätzten Bands aus Deutschland überhaupt ist, weil die waren zwar natürlich eine Teenie-Band und haben viel peinliches Zeug gemacht, aber die haben echt gute Musik gemacht, finde ich, bis heute noch. Ein bekannter Mann eigentlich und man hört es auch, es ist so dieser Stil, den halt der Frank Plaza auch drauf hat und das klingt immer dann sehr handgemacht, sehr echt und sehr erdig und das mag ich und wie gesagt, also in der Kombination mit dem Felix Mayer ist das wirklich eine tolle Geschichte. Demnächst in ja, 2 Wochen schaue ich mir ihn auch live an in Erlangen. Bin ich schon sehr gespannt drauf, weil den muss man, glaube ich, wirklich mal live gesehen haben, weil der hat natürlich eine Live-Erfahrung, die halt viele andere vielleicht nicht haben in der Form. Also da bin ich schon ganz gespannt drauf.
Ist aber reine Studioproduktion, oder?
Das ist reine Studioproduktion, ja, genau. Aber halt eben, wie gesagt, mit echten Instrumenten aufgenommen, klingt sehr fast ein bisschen, also fast live klingt's, also es ist so, dieser Stil halt, dass man hört, da spielen wirklich Menschen an ihren Instrumenten. Das ist halt dieser Stil.
Und kann man es vom Stil her ein bisschen einordnen? Ist das Pop-lastig oder wo gehört das dazu?
Ja, Pop ist immer relativ. Also es ist Popmusik irgendwo. Ja, es ist jetzt... Also man könnte auch sagen, irgendwie so Liedermacher, aber Liedermacher ist eigentlich, klingt auch schon wieder eigentlich dann ganz anders. Wenn man zum Beispiel Annette Louisanne oder so kennt, das ist auch zum Beispiel von ihm produziert, von dem Frank Plaza, das ist auch so der Stil ein bisschen.
Okay, dann kann ich mir das ein bisschen besser vorstellen jetzt. Ja. Aber am besten mal hört er mal rein.
Genau, kann ich nur empfehlen. Und
hast du so eine Lieblingsnummer drauf? Oder?
Also das zum einen, dieses Hinterhofkino finde ich echt eine tolle Geschichte und ja, so diese, die, der, ja, Titelsong quasi, Zeiten großer Worte heißt der. Da gibt es auch ein schönes Video dazu, das werde ich dann auch verlinken. Muss man das Video auch mal gesehen haben, das ist auch wirklich toll, weil da so ein bisschen auch damit gespielt wird, so da, dass er halt ja, so ein klassischer Musiker ist, der einfach irgendwo, da ist eine Bühne, sie steigen alle da drauf und fangen irgendwie an, kein Mensch ist da und plötzlich kommen halt dann die Leute und ein bisschen surreale Elemente sind da auch drin in dem Video. Also das ist auch eins der Lieder, die ich gut finde, aber generell finde ich fast alles gut, muss ich sagen.
Macht dann der jetzt mit seinen Straßenleben Musiker weiter oder macht der dann jetzt, sattelt der jetzt um auf Konzerte?
Also er hat, glaube ich, da damals noch gesagt da in diesem Interview, dass er tatsächlich auch Straßenmusik noch weitermachen will, so ein bisschen. Aber offenbar halt jetzt nicht im größeren Rahmen mehr. Aber er will das anscheinend schon irgendwie weitertreiben in der Richtung. Ja, das gehört vielleicht auch irgendwie dazu, wenn man das so lange gemacht hat, dann ist das wahrscheinlich fast wie eine Droge, sage ich jetzt mal. Mhm. Also ja, aber auf jeden Fall dieses Album Felix Mayer, Erste Liebe, letzter Tanz, kann ich nur empfehlen. Das ist richtig so, das schüttet so Endorphine beim Anhören aus. Also das ist so, also man fühlt sich besser, als ob man jetzt gerade eine Tafel Schokolade gegessen hat. Also so ungefähr klingt das. Also ganz toll.
Ja, da freue ich mich drauf. Da bin ich wirklich neugierig. Bist du soweit fertig dann?
Ich bin fertig, genau. Und was hast du jetzt mitgebracht?
Ich habe auch was ganz feine Ware mit dabei. Und zwar vom Trikont Verlag, der bekannt ist für generell sehr gute Künstler, die er im Vertrag mit dabei hat. Trikont ist ein kleines bayerisches Label, die ja wirklich, unter anderem der Söllner ist halt bei denen, aber auch andere sehr neue Leute, die wo also sehr neue Volksmusik machen. Und der Trikont Verlag, der gibt seit ungefähr einem Jahr eine Edition raus, ich lese mal ab von dem Flyer, eine einzigartige Enzyklopädie der bayerischen Seele. Jetzt kann man sich schon vielleicht vorstellen, in welche Richtung das geht. Also das nennen sie Stimmen Bayerns und gab halt eben schon die Liebe und es gab schon der Tod. Und jetzt ist aktuell, wahrscheinlich hat jetzt zur Volkfestzeit in Bayern, der Rausch erschienen. Und das ist jetzt die CD, die wo ich vorstellen möchte. Die habe ich jetzt passend dazu mitgenommen. Was kann man sich darunter vorstellen? Es ist quasi ein Mix aus Lesungen, Gesang, der zu dem Thema Rausch passt jetzt. Und durch querbeet durch die bayerischen Dichter, Schreiber, Künstler, Musiker. Und immer Compilation kann man sagen in dem Sinn, aber halt thematisch geordnet und das geht auch weiter in die nächsten Jahre. Also da sind noch einige Themen, die wo da beackert werden und ich habe da einige Lieblingsnummern drauf. Also es geht los zum Beispiel mit La Brasbanda. Das ist eine ganz eine tolle Formation, die sehr viel mit Blasinstrumenten macht, aber auch sehr modern klingt. Und trotzdem halt eben das Bayerische wieder vermittelt. Ich sag fast so eine moderne Form vom Handling. So kann man es vielleicht ganz knapp umreißen. Also wahrscheinlich beleidigt man jetzt beide irgendwie ein bisschen, weil jeder ja doch seinen eigenen Stil hat, aber es ist einfach eine modernere Form der bayerischen Volksmusik. Dann sind wunderbare Perlen dabei. Natürlich darf nie fehlen der Karl Valentin und die Liesel Karlstadt. Da ist der Firmling mit drauf. Also das ist, wer das noch nicht kennt, der Gusto-Stückerl, also muss man eigentlich kennen, sage ich mal, vom Karl Valentin. Ganz toll ist auch, da liest Wolf Euber aus Felix Hörburger Rauschige Wanderschaft. Also das ist der geilste bayerische Text, den ich jemals gehört habe. Also das ist eine Art Gedicht, aber das ist auf extrem bayerisch mit einem Witz. Also das kann man nicht nachmachen, sowas muss man gehört haben. Das ist also auch für mich ein Hörtipp auf der CD. Dann ist eine bayerische Frauenband dabei, Zwiebeldirn, die auch schon relativ bekannt sind, mit dem Lied Ein Bier, wo ich habe. Hans Zöllner ist natürlich mit dabei, mein Vater hat einen Marihuana-Baum, das ist ein Lied der bayerischen Volksseele. Und
war das nicht die Mama, die einen Marihuana-Baum?
Nein, mein Vater hat einen Marihuana-Baum.
Echt?
Ja. Okay. Mama hat circa der Schürzen aus, gibt es ein Lied vom Söllner. Vielleicht meinst du das?
Nee. Ja, gut, egal.
Dann ist dabei Friedrich Anni, der dann einen Text liest. Unbändig Dasein, der Handling ist mit drauf. Sigurd kämpft, da haben wir letztes Mal schon so privat einmal unterhalten, Alex.
Eigentlich eine Erdinger Band sozusagen.
Genau, so, Erdinger Band. Wenn ich draufgehe, hast du das Lied. Das ist auch ein netter Titel. Helmut Schleich liest Text übers Bier. Es ist der, jetzt habe ich den Namen überlesen, es ist ein Jürgen Tonkel mit dabei, den man kennt aus so bayerische Filme wie Wer früher stirbt, ist länger tot. Der liest einen Text vom Thomas Wolf, der heißt Oktoberfest. Und natürlich, das darf nicht fehlen, es ist die Krinolinenblaskapelle dabei vom Oktoberfest ganz zum Schluss mit einem sehr, also die versuchen da mehrfach ihren Krinolinen-Sound da zum Spielen und es wird dann immer untermalt mit so Dialogen auch zum Teil. Also ganz eine schöne Mischung in einem edlen Digipack. Da bin ich ja ein großer Fan von den Dingen. Auch wenn es manche nervt, was vielleicht nicht so lange halten, aber ich schaue einfach edler aus. Mhm. Kann ich nur empfehlen, Stimmen Bayerns, der Rausch für gesellige Abende, bierselige Vormittage und vielleicht sogar zum Wasser.
Genau.
Damit das ein bisschen besser schmeckt.
Ein Alsterwasser oder so. Ja.
Genau.
Ja, also bei Trikont, da muss man auch sagen, also da lohnt es sich auch wirklich mal so den Katalog von denen sich anzuschauen, weil der Verlag, der macht sich echt verdient um, ich sag mal einfach ganz allgemein, bayerische Kultur. Die haben wirklich schon einige Perlen, die längst verschollen geglaubt waren, wieder rausgekramt aus irgendwelchen Archiven. Stimmt. Also zum Beispiel ist diese wunderbare Audio-Gesamtwerk vom Karl Valentin ist zum Beispiel bei denen rausgekommen und die haben das sozusagen irgendwie angeleiert. Also die haben sozusagen das, sie haben gesagt, sie machen das und sie produzieren das und haben dann viele so damalige, so wirklich Gassenhauer, also so gab es so Münchner Musiker, Komiker, die halt wirklich jeder gekannt hat damals.
Der Klampfdone.
Den kenne ich jetzt zum Beispiel nicht.
Zum Beispiel damit dazu.
Aber zum Beispiel so Weißviertel und Ida Schumacher und wie sie alle heißen.
Der Graudensepp.
Graudensepp, genau, da hat er nämlich, genau, Trikont hat da, glaube ich, das erste Audio-Tonträger-Dokument überhaupt vom Graudensepp, glaube ich, rausgebracht.
Ja.
Auch sehr interessante Sachen dabei, wenn man sich das anhört. Also das ist schon grenzwertig, würde ich mal sagen. Also da wird schon also so sehr sexistisch und ein bisschen rassistisch und also da ist wirklich die volle Bandbreite dabei. Aber trotzdem natürlich toll rübergebracht. Nee, also das heißt, den Verlag können wir, glaube ich, auch generell empfehlen, weil die machen tolle Sachen und das ist halt auch noch so ein Verlag, der halt einfach mal sinnvoll zusammengestellte Sampler auch mal rausbringt. Das sind Leute, die einfach von Musik Ahnung haben.
Ja.
Und das muss man einfach unterstützen. Und deswegen, glaube ich, ist das auch eines dieser schönen Beispiele, was die da so gerne und toll machen.
Ja, und ich muss auch sagen, die Covers sind sehr schön gestaltet. Also die haben sich da wirklich was überlegt, dass das halt auch zusammenpasst, das Ganze. Und soll jetzt auch fortgesetzt werden, steht innen drin mit so Sachen wie Mord und Totschlag, die Freiheit, der Irrsinn, der Verrat, also alle Stimmen Bayerns, die wo da mit dazugehören, also kann man wirklich nur wärmstens ans Herz legen.
Ja, okay, soweit zu unserem heutigen Podcast.
Genau, man kann ja als Ausblick schon mal sagen, es lauern einige Überraschungen auf den ein oder anderen Hörer.
Auch auf uns.
Auch auf uns. Es liegt die Weite des Horizonts vor uns.
Wir haben viele Pläne und wir wissen nicht, was daraus wird.
Es mal schauen. Genau, es gibt ein paar Ideen, aber wie immer, man weiß nie, was morgen ist.
Genau, so ist es. Wie bei der ERV, die weiß es auch nie.
Genau, und das macht genau deswegen so viel Spaß. In dem Sinn, zumindest von mir mal, herzliche Grüße.
Genau.
Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören und Servus, bis zum nächsten Mal.